Sehr verehrte Damen und Herren, dann begrüße ich Sie jetzt auch im öffentlichen Teil der Kinderkommission. Und wir sind bei Top 1. Unser öffentliches Fachgespräch zum Thema Mental Health. Fokus heute Belastung von Kindern und Jugendlichen, Lagebild und Forschung. Ich weise darauf hin, dass der öffentliche Teil dieser Sitzung live übertragen und aufgezeichnet wird. Voraussichtlich am Morgen wird es dann ein Video in der Mediathek auf bundestag.de und auf YouTube geben. Zusätzlich wird eine Tonaufzeichnung angefertigt, um ein Wortprotokoll des Fachgesprächs erstellen zu können. Über die restliche Sitzung wird dann ein Beschlussprotokoll erstellt. Das vollständige Protokoll der gesamten Sitzung wird zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestages zugänglich sein. Ich freue mich, dass wir zum Fachgespräch heute sehr profunde Gäste haben. Zum einen Lilly Berthold, die stellvertretende Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Dann haben wir Herrn Haag, Vorsitzender vom Deutschen Bundesjugendring. Hallo. Und Frau Prof. Dr. Freiherr de Bock vom Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft an der Charité, hier gleich um die Ecke in Berlin. Wir haben uns darauf verständigt, dass Ihnen allen etwa 10 Minuten für ein Eingangsstatement zur Verfügung stehen. Danach treten wir in eine Frage-Antwort-Runde ein. Wir haben so ein Zeitfenster ungefähr 1,5 Stunden bis 18.30 Uhr eingeplant. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammenkommen und finde es auch richtig, dass wir Frau Berthold zuerst das Wort geben, weil es ist ja maßgeblich auch die Bundesschülerkonferenz gewesen, die dieses Thema auf die Tagesordnung gebracht hat. Deswegen schön, dass Sie da sind. Frau Berthold, Sie haben das Wort.
Ja, schönen guten Tag. Also mein Name ist Lilly Berthold. Ich bin gerade stellvertretende Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz und seit 2026 habe ich offiziell die Koordination für unsere Mental Health Kampagne übernommen. Um Ihnen da mal einen kleinen Einblick zu geben, wie sich diese Kampagne überhaupt strukturiert hat. Sie können sich das so vorstellen, ich komme aus einer kleinen Schule in Sachsen-Anhalt im städtischen Raum, bin aber auch aus der ländlichen Region und für uns hat sich das Thema mentale Gesundheit das erste Mal aufgetan, als wir festgestellt haben, was eigentlich mit mentalen Problemfällen passiert. Um da eine kleine Anekdote zu erzählen, in meiner Schule gab es schon damals einen Schüler, der sich eigentlich in der Unterstufe, sozusagen 5. bis 7. Klasse, immer sehr gut herausgetan hat, gute Noten geschrieben hat, keine Auffälligkeiten gezeigt hat und eigentlich auch ein stabiles soziales Umfeld hatte. Aber circa mit Beginn der Pubertät, also ab der 8. Klasse, sind auf einmal die Noten eingebrochen. Derjenige ist nicht mehr zur Schule gekommen. Man hat ihn immer seltener gesehen. Irgendwann kam er dann wieder und man hat dann Lehrergespräche geführt, man hat Elterngespräche geführt. Man ist in die Klassenkonferenzen gegangen und man ist in die Notenkonferenzen gegangen, man ist zum Schulleiter gegangen. Man hat dann nochmal rückwirkend weitere Gespräche mit dem Klassenleiter geführt, weitere Gespräche mit den Eltern. Das Ende vom Lied ist, dass dieser Schüler inzwischen gar nicht mehr meine Schule besucht und regelmäßig in psychologischer Betreuung ist, täglich mit Suizidgedanken zu kämpfen hat und eigentlich gar nicht mehr bereit dazu ist, wieder eine Schullaufbahn mit dem Abitur anzutreten. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das überhaupt repräsentativ? Warum erzähle ich Ihnen das? Das sind Problemfälle, das sind Einzelfälle, das kann man so festhalten. Die Frage, die sich uns dann aber gestellt hat, diese Problemfälle und diese Einzelfälle, die treten immer wieder auf, die treten häufig auf und die haben sich auch vermehrt in den letzten Jahren. Wieso gibt es keine eindeutige Struktur, damit umzugehen? Wieso gibt es nur diesen Weg über Autoritäten, zu Leuten, die einem sagen, dass es nicht in Ordnung ist? In Sachsen-Anhalt wird man auch von der Polizei abgeholt, wenn man nicht zur Schule kommt. Sie können sich vorstellen, dass spätestens dann das erste Mal darüber nachgedacht wird, einen der 2 Schulpsychologen für das gesamte südliche Sachsen-Anhalt vielleicht in die Thematik mit einzubeziehen. Aber da ist ja eigentlich die ganze Geschichte schon zu spät. Wie Sie sich jetzt denken können, haben wir da natürlich auch Lösungsansätze für gefunden, denn dieses Problem zieht sich über alle Bundesländer und auch über mehrere Generationen als unsere. Um eine Problemlage festzuhalten, haben wir 2024 die COPSI-Studie und das Deutsche Schulbarometer ausgewertet und dabei erschreckende Zahlen vorgefunden. Der Schüler an meiner Schule ist kein Einzelfall. Circa 1/4 der deutschen Jugendlichen und Kinder sprechen von niedriger Lebensqualität, sprechen von 1/5 spricht von Einsamkeit, ungefähr wieder 1/4 sprechen von Zukunftsängsten, von Angst vor Krisen und globalen Kriegen, von weltweiter Instabilität. Des Weiteren gibt es immer größere Ängste, was die eigene Sicherheit nach der Schule angeht. Es gibt große Ängste, was die eigene Sicherheit im Netz und auf Social Media angeht. Die SchülerInnen sind von Angststörungen sozusagen überflutet. Es entstehen auch aus mentalen Krisen psychische Krankheiten, sodass man am Ende ein großes Geflecht von Problemen hat, mit denen man nicht mehr umzugehen weiß. Aus diesen Krisensituationen und aus diesen schlechten Zahlen, also das müssen Sie sich ja mal vorstellen, wenn man eine Klasse von ungefähr 20 Leuten vor sich sitzen hat, hat man 5 Leute oder 5 Kinder, die Angst vor ihrer eigenen Zukunft haben und die mit ihren eigenen mentalen Krisen in der Pubertät nicht umzugehen wissen und keine Hilfe dafür bekommen. In jeder Klasse ist das natürlich, also es rechnet sich hoch, wenn man mal eine Schule mit jeweils 5 Zügen pro Jahrgang hat, können Sie sich ja selber ausrechnen, wie viele Kinder das am Ende tatsächlich betrifft, wie viele Kinder das vielleicht in einer Stadt betrifft, in einem Bundesland oder in Deutschland. Deswegen haben wir irgendwann angefangen, uns damit zu befassen, die Schülervertretung darauf aufmerksam zu machen. In unseren Strukturen haben wir dahingehend einen Call to Action entwickelt und den von sehr, sehr vielen Unterstützerorganisationen mittragen lassen. Unser Call to Action umfasst inzwischen 10 Kernpunkte, die beispielhaft wären, dass wir mehr Schulsozialarbeit und mehr Schulpsychologie in den Schulen einsetzen möchten. Wir wollen mehr offene Lernräume in den Schulen. Wir wollen mehr freies Lernen. Wir wollen weniger Autoritäten denken. Wir haben gesagt, dass wir gerne mehr Social-Media-Kompetenzen bzw. generelle Medienkompetenzen einsetzen würden. Wir würden gerne die SchülerInnen in kritischen Entwicklungsphasen mehr dahingehend unterstützen, dass sie ihre sozialen Netzwerke, also im realen Leben, wieder aufbauen können, gerade die durch Corona-Krise geschädigten Sozialkompetenzen wieder aufbauen können. Sie brauchen Unterstützungsnetzwerke, wenn sie tatsächlich in mentale Krisen geraten. Sie brauchen Vertrauenslehrer, sie brauchen weniger Kinder in einer Klasse. Gerade was individuelle Probleme angeht, kann man einfach nicht mehr auf 30 Leute gleichzeitig schauen und sagen, der eine Problemfall, Schwund gibt es immer. Das ist irgendwie sehr diskreditierend, gerade für Jugendliche. Genau, und diesen 10-Punkte-Plan haben wir gemeinsam mit Krankenkassen entwickelt, mit Gewerkschaften, mit Wissenschaftsverbänden, mit anderen Bildungseinrichtungen. Wir sind inzwischen 75 UnterstützerInnen unter unserem Call to Action, der genau das auffängt, was ich Ihnen gerade an einer Krisensituation beschrieben habe. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr wären. Wir würden uns alle wünschen, dass es mehr wären. Wir würden uns mehr Aufmerksamkeit dahingehend wünschen. Ich weiß, dass ich im letzten Presseinterview gefragt wurde, warum wir jetzt gerade Druck machen. Es gab doch auch Generationen, die haben Kriege miterlebt. Da war das eindeutige Argument, dass man sich nicht darum streiten muss, wer im Thema mir geht's schlecht die größere Opferrolle einnimmt. Ich denke, wir sind uns allen bewusst, dass Nichthandlung nicht damit gerechtfertigt werden kann, dass es anderen Leuten auch nicht gut geht. Deswegen hoffe ich, dass Sie die Punkte verstehen. Und dass Sie uns als Bundesschülerkonferenz verstehen. Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, auch hier sitzen zu dürfen, denn nicht viele hören Kindern und Jugendlichen zu. Gerade Kinder, also Minderjährige, haben selten eine Stimme im politischen Raum. Und gerade deswegen hoffen wir, dass dieses Thema bei Ihnen Gehör findet. Ja, ich würde mich dafür bedanken für meine Redezeit.
Vielen Dank, Frau Berthold. Und vielen Dank für das Kompliment, das wir aber zurückgeben. Ich finde es großartig, wie Sie Ihren Standpunkt vortragen und freue mich jetzt gleich aufs Gespräch. Vorher ist aber Herr Haag dran. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Und da ich schon unsere Präsentation sehe, ein Hinweis an Sie, die uns technisch begleiten. So die ersten 3, 4 Folien können Sie einfach während meines Einstiegs durchblättern und dann später würde ich sagen, wenn die nächste Folie kommen soll. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Abgeordnete, liebe Kolleginnen, herzlichen Dank auch von uns zum Fachgespräch zur mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen eingeladen worden zu sein. Mein Name ist Wendelin Haag, ich bin Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings, insofern gewählt von den jungen Menschen selbst aus unseren Mitgliedsorganisationen, deren Interessen wir vertreten. 6 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene engagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit in unseren vielfältigen Mitgliedsorganisationen von der Landjugend über die Jugendfeuerwehr, der THW-Jugend, der Chorjugend bis hin zu konfessionellen, kulturellen und ökologischen Jugendverbänden. Was sie eint, ist, dass die Verbandslandschaft bei uns alle Selbstorganisationen junger Menschen sind, also Orte, wo junge Menschen selbst direkt und demokratisch entscheiden, was ihre jugendpolitischen Anliegen und ihre jugendverbandlichen Aktivitäten sind. Zentral sind dabei die Angebote vor Ort, Kinder- und Jugendgruppen, Ferienfreizeiten, Zeltlager, internationale Jugendbegegnungen, Schulungen für Ehrenamtliche im Rahmen der Jugendleiter-Card-Ausbildung. Jugendverbände sind aber genauso in der politischen Jugendbildung und in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig. Und genau in all diesen Räumen wird etwas in den letzten Jahren sehr deutlich spürbar: der Anstieg der mentalen Belastung junger Menschen, den wir aus zahlreichen Studien kennen, ist keine abstrakte Zahl. Er ist längst Lebensalltag für junge Menschen und somit auch Alltag in der Kinder- und Jugendarbeit. Er zeigt sich beim Jugendgruppenleiter, der sich morgens kraftlos fühlt, kaum aufstehen kann. Er zeigt sich bei der Teilnehmerin einer Ferienfreizeit, die sich vielleicht dort zum ersten Mal traut, ihre sie stark belastenden Ängste gegenüber dem ehrenamtlichen Team der Peer Group zu teilen. Er zeigt sich in den Gesprächen am Rande von Gruppenstunden, in denen es längst nicht mehr nur um die Planung der nächsten Aktion geht, sondern auch der stressige Bewältigung des Alltags, zum Beispiel in der Schule oder im Elternhaus. Ganz besonders oft beobachten wir gedrückte Stimmung und Traurigkeit, Antriebsverlust und Kraftlosigkeit, Gefühle der Wert- und Perspektivlosigkeit, Einsamkeitserfahrungen, viel und hohes Stressempfinden sowie Angst. Und das alles leider viel zu oft andauernd, anhaltend oder regelmäßig wiederkehrend. Junge Menschen, die Verantwortung für andere übernehmen, stoßen zunehmend an ihre Grenzen und suchen selbst nach Unterstützung und Hilfsangeboten. Die Nachfragen nach Schulungen zur mentalen Erste Hilfe, zur Gesprächsführung in Krisensituationen, zum Umgang mit psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen ist in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Jugendverbände reagieren, so gut sie können, aber sie geraten damit immer häufiger an die Grenzen dessen, was leistbar ist. Vor diesem Hintergrund, die Folie ist eingeblendet, hat der Bundesjugendring auf seiner Vollversammlung, das ist ein großes Parlament der Jugend, im Oktober 2023 die Grundsatzposition mentale Gesundheit junger Menschen in Krisenzeiten stärken beschlossen. Und ich möchte in der verbleibenden Zeit auf zwei zentrale Botschaften unserer Position eingehen. Erstens, wir müssen aufhören, die Ursachen steigender psychischer Belastungen ausschließlich zu individualisieren. Psychische Erkrankungen entstehen selten nur aus einem Grund. Meist ist es ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Auch diskriminierende Strukturen, die Mobbing begünstigen, globale Krisen im Dauerzustand, ein wachsender Druck durch gesellschaftliche Erwartungen und eine Objektifizierung von jungen Menschen und dies parallel zu den Entwicklungsherausforderungen, denen sie als Übergang in die Erwachsenenwelt zu meistern müssen. Was in gesellschaftlichen und politischen Debatten über mentale Gesundheit unseres Erachtens oft zu kurz kommt, ist der Blick eben auf die umwelt- und krisenbedingten Belastungen. Junge Menschen wachsen in einer Zeit auf, in der soziale, ökologische und ökonomische Krisen gleichzeitig präsent sind. Und natürlich hinterlässt das Spuren. Und deshalb ist wichtig für uns klarzustellen, mentale Belastungen junger Menschen sind nicht nur individuelle Anpassungsprobleme, sie sind nachvollziehbare Reaktionen auf eine Gesellschaft im Krisenmodus. Schauen wir zurück auf die Pandemie, so war das eine Zeit, in der insbesondere junge Menschen über Monate und Jahre hinweg massiv zurückstecken mussten. Bei sozialen Kontakten, Bildungswegen, Übergängen ins Erwachsenenleben, bei ersten Erfahrungen und Selbstständigkeit. Vieles wurde aus nachvollziehbaren und wichtigen Gründen unterbrochen oder stark eingeschränkt. Gleichzeitig haben manche Maßnahmen aber zu einseitig massive Folgewirkungen für sehr viele junge Menschen und es wurden akut kaum Gegenmaßnahmen ergriffen. Schauen wir auf die Klimakrise. Junge Menschen wissen sehr genau, dass sie und die nachfolgende Generation die Folgen politischer Untätigkeit am stärksten tragen werden. Diese Zukunftsangst ist auch real. Und dann die geopolitischen Brüche, die neue Unsicherheiten schaffen, die Sorge vor weiterer Eskalation, vor weiterem Krieg in Europa, vor einer destabilisierten internationalen Ordnung, all das prägt das mentale Wohlbefinden junger Menschen erheblich. Hinzu, kommt in Krisenzeiten die wachsende soziale Ungleichheit. Die Armutsgefährdungsquote junger Menschen steigt seit Jahren. Junge Menschen wachsen in prekären Verhältnissen auf, erleben Unsicherheiten, beengten Wohnraum, finanzielle Sorgen in ihren Familien und das bisweilen ohne verlässliche Perspektiven, dass es leichter, dass es besser wird. Und nicht zuletzt der enorme Leistungs- und Erfolgsdruck in einer globalisierten und digitalisierten Welt. Junge Menschen stehen unter permanentem Vergleich, permanenter Bewertung, meist durch Erwachsene, permanenter Erwartung, mithalten zu müssen in der Schule, in Ausbildung, in Studium, auf dem Arbeitsmarkt, in sozialen Medien. Und dann kommt noch etwas dazu, das in der Debatte oft zu wenig als Belastungsfaktor gesehen wird: die Polarisierung unserer Gesellschaft und die Bedrohung unserer Demokratie. Die allermeisten jungen Menschen stehen klar hinter Demokratie und Rechtsstaat und bringen sich demokratisch in unsere Gesellschaft ein. Gleichzeitig erleben sie, dass demokratische Werte von den erwachsenen Generationen zunehmend in Frage gestellt oder offen angegriffen werden. Durch autoritäre Sehnsüchte, nationalistische und rechtsextreme Kräfte, die hier heute nicht im Raum sind, auch im Parlament. Das macht etwas mit jungen Menschen, weil es Sicherheit, Zusammenhalt und Zukunftsvertrauen angreift und weil es jungen Menschen verkürzte, gefährliche und extremistische Scheinlösungen anbietet. Wenn wir diese Krisen und Herausforderungen benennen, hören wir häufig den Satz, junge Menschen seien heute labiler als früher. Das greift zu kurz und verkennt die Realität. Junge Menschen sind keine defizitäre Gruppe. Sie reagieren nachvollziehbar auf reale Herausforderungen. Und gleichzeitig sind sie aktiv engagiert, mischen sich in politische Debatten ein. Mentale Belastungen anzeigen, verbalisieren und thematisieren zu können, ist zudem eine wichtige Ressource und Kompetenz, die gestärkt werden sollte. Auf der nächsten Folie sehen wir den Bedarf, dass es echte Beteiligungsmöglichkeiten braucht für junge Menschen, dass sie ihre Themen und Anliegen artikulieren können, auch hier im parlamentarischen Raum. Sie sehen da ein Bild aus der letzten Wahlperiode, wo Gesundheits- und JugendpolitikerInnen zusammen sich den Anliegen junger Menschen gestellt haben. So, das zweite kurze große Anliegen zum Abschluss auf der nächsten Folie. Mentale Gesundheit ist ein jugendpolitisches Thema. Die steigende Zahl psychischer Belastungen und Erkrankungen bei jungen Menschen ist eine Herausforderung, die wir auch, aber nicht nur in Therapiepraxen oder Kliniken lösen können. Gute Jugendpolitik muss die Rahmenbedingungen schaffen, die mentale Gesundheit fördern und schützen, damit junge Menschen selbstbestimmt und gesund aufwachsen können. Eine jugendpolitische Perspektive auf mentale Gesundheit bedeutet, dass junge Menschen systematisch an der Entwicklung der Maßnahmen beteiligt werden, die sie betreffen. Strategien zur Stärkung der mentalen Gesundheit funktionieren nur dann, wenn junge Menschen bei ihrer Gestaltung aktiv mitwirken. Wer die mentale Gesundheit junger Menschen stärken will, muss also ihre Beteiligungsmöglichkeiten ausbauen. In der letzten Wahlperiode, da war das Bild dazu eingeblendet, hatten wir einen entsprechenden Ansatz schon gemacht. Wir hoffen, dass wir diesen nachhaltig verstetigen können. Aber es ist auch klar geworden dabei, wie wichtig es ist, Jugend- und Gesundheitspolitik stärker miteinander zu verzahnen. Es braucht ressortübergreifende Abstimmungen, um junge Menschen die Infrastruktur zu bieten, die sie für ein gesundes Aufwachsen brauchen. Dazu gehört der Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Versorgung, die Ausweitung niedrigschwelliger Beratungs- und Unterstützungsangebote, die Schaffung von Freiräumen ohne Zweckbindung, der Abbau von Bildungsungleichheiten und eine transparente, lösungsorientierte Bearbeitung aller aktuellen Krisen. Und das alles, ich wiederhole mich an der Stelle gerne, unter aktiver, nachhaltiger Beteiligung von jungen Menschen selbst. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Ich habe einen kurzen Hinweis. Sie haben ja richtigerweise auch schon was zur Corona-Pandemie gesagt. Da sehen wir uns ja wieder. Ich weiß nicht, ob Sie persönlich kommen, aber wir haben den Bundesjugendring zumindest geplant, auch einzuladen, um, wenn wir als Kinderkommission über die Folgen der Corona-Pandemie für junge Menschen sprechen, Deswegen ist gut, dass Sie das heute angesprochen haben, nur als redaktioneller Hinweis. Das werden wir natürlich noch vertiefen, weil das heute ja sonst ein bisschen zu kurz kommen würde. Vielen Dank für Ihre Worte und abschließend, und das ist auch so ein bisschen die Idee der heutigen Sitzung, wir haben die Perspektive der jungen Menschen gehört, wir haben die Perspektive der Verbände gehört, jetzt schauen wir mal in die Wissenschaft und freue mich, dass Frau Professorin de Bock heute hier ist, die zum einen uns was zu den zur wissenschaftlichen Sicht auf die Situation der Kinder und Jugendlichen sagen kann, aber auch was dazu beitragen kann, womit wir uns in den nächsten Sitzungen beschäftigen wollen, nämlich was können wir denn konkret auch noch tun. Deswegen würde ich Ihnen jetzt gleich das Wort geben. Schön, dass Sie da sind. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank, dass ich da sein kann. Mein Name ist Freya de Bock. Ich bin Fachärztin für Kinderheilkunde, aber auch Master of Public Health und leite ein großes, sag ich mal, Public Health bezogenes Institut an der Charité. Und Sie haben mich gebeten, zu klären, wie steht es denn eigentlich um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen? Und ich will da noch mal darauf zurückkommen. Sie haben es auch gesagt, in der Pandemie ist die Frage, gibt es eine Youth Mental Health Crisis? Das war auch international in den wissenschaftlichen Zeitschriften so gesagt veröffentlicht. Und was wir in Deutschland sehen, Sie haben die Studie auch schon erwähnt, das ist die COPSI-Studie, die Sie hier sehen, wo prä und während der Pandemie psychische Auffälligkeiten so gesagt gemessen worden sind. Und Sie sehen hier eigentlich an den Linien, dass bei Jungen wie bei Mädchen und auch einfach gemeinsam so gesagt alle seelische Probleme von emotionalen Verhaltensproblemen über Probleme mit Gleichaltrigen bis zu Hyperaktivität hochgehen. Und wichtig ist, wer ist mehr betroffen? Mädchen. Wer ist mehr betroffen? Kinder mit Migrationshintergrund, mit Bildungsferne und mit beengten Wohnverhältnissen. Sie hatten es auch schon gesagt. Aber gleichzeitig gibt es auch positive Nachrichten, zum Beispiel, dass Kinder, die viel Zeit mit der Familie verbrachten in dieser Zeit, sich gut unterstützt fühlen. Und das ist so gesagt, glaube ich, das ganz wichtige Stichwort hier, soziale Unterstützung, ein 5- bis 10-fach geringeres Risiko haben, diese psychischen Auffälligkeiten zu bekommen. Ist da Deutschland alleine? Das ist nicht so, wenn wir international schauen. Das sind jetzt hier Daten aus Australien, England, Dänemark, USA. Da sehen Sie immer, so gesagt, die Balken links vorher, dann während bzw. nachher bei jungen Männern auf der linken Seite und dann Frauen rechts. Frauen sind immer mehr betroffen und Sie sehen auch, dass die Balken hochgehen. Das heißt, in all diesen Ländern sehen wir die gleichen Tendenzen, so gesagt, während vor Pandemie und dann während Pandemie bzw. kurz nach der Pandemie. Gleiches Muster wie in Deutschland, Mädchen ebenfalls mehr betroffen. Jetzt ist die Frage, ist es denn so geblieben? Und da ist eine positive Nachricht, auch für Deutschland, dass wir eigentlich eine Wiedererholung haben. Aber, und das ist jetzt wichtig, nicht auf das Ausgangsniveau. Und das kann man hier jetzt auch nochmal an der COPSI-Studie gut zeigen. Was Sie hier sehen, ist Daten auf der linken Seite von 2014 bis 2017 erhoben bei 7- bis 22-Jährigen. Und dann sehen Sie, das geht bis zu 24 durch. Und der Bereich so von 2020 bis 22, da sehen Sie den Pandemieeffekt. Und Sie sehen dann, dass eigentlich, Gott sei Dank, bis 2024 vieles davon sich wieder verbessert hat. Tatsächlich, die depressiven Symptome laut COPSI sind sogar niedriger als vor der Pandemie. Aber wir haben insgesamt, so gesagt, etwa 5% Zunahme von psychischen Auffälligkeiten. Wichtig ist, das sind keine Erkrankungen. Das sind nur Belastungen, die wir sehen, so gesagt. Darunter natürlich auch Kinder mit Erkrankungen. Und wichtig ist, bei Kindern mit Zukunftsängsten, das ist auch wieder ungleicher verteilt, mehr bei Mädchen als bei den Frauen, bei Jungen, und es ist auch zunehmend, das sehen wir, wenn wir Daten von 24 und 25 vergleichen, dann ist das eben mehr der Fall. Wichtig ist, nicht nur COPSI zeigt die gleichen Daten, sondern zum Beispiel auch das Deutsche Schulbarometer, haben Sie auch schon gesagt, 21% psychische Auffälligkeiten. Wie gesagt, etwa 10 bis 11% haben psychische Erkrankungen. Ja? Sind denn Kinder alleine damit? Nein, denn wir sehen eigentlich diese Trends auch bei Erwachsenen. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach nur exemplarisch Daten vom RKI-Dashboard zu Depressionen. Hier bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 sehen auch da von 2019 bis 2024, dass es hochgeht, aber leicht wieder runterfällt jetzt auch. Also das heißt, da haben wir auch eine leichte Erholung. Und Sie sehen, wenn man selbst eingeschätzte psychische Gesundheit von Erwachsenen anschaut, dann sehen Sie nach Bildung aufgetreten, dass während der Pandemie diese, so gesagt, diese schlechter also eingewertet wird, so gesagt, von allen Gruppen, aber dass sich das Ganze stabilisiert, aber weiter runtergeht bei denen, die bildungsbenachteiligt sind. Dieser Bildungseffekt ist ganz klar immer zu sehen. Wenn wir jetzt wieder zurückkehren zu Kindern und Jugendlichen, dann sehen wir, dass die psychischen Erkrankungen ganz unterschiedliche Peaks haben im Alter. Sie sehen hier, wie sich das über die ersten 30 Lebensjahre so verteilt. Und das Wichtige, was ist, ist, dass 75% aller psychischen Erkrankungen vor dem 25. Lebensjahr auftreten. Das heißt, psychische Erkrankungen sind ein Problem der jungen Menschen im Gegensatz zu körperlichen Erkrankungen und Volkskrankheiten wie Herzinfarkt und so weiter. Der Peak liegt bei 14,5 Jahren und bis zu 15 Jahren sind etwa 50% der Erkrankungen schon manifest. Dabei ist mir wichtig, dass es klar ist, dass diese Zeit vorher, aber auch die Zeit, so gesagt, wo diese Anstiege zu sehen sind, dass das eine wichtige Zeit ist für präventive Interventionen. Und ich will aber noch mal hervorheben, dass auch die Zeit, die ganz frühe Lebenszeit, so sagt, bis zur Schule, etwas ist, was unterbeleuchtet ist in Bezug auf die Möglichkeit der Prävention. So, welche Faktoren beeinflussen denn jetzt die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen? Und ich möchte Ihnen so eine Public Health Perspektive dazu zeigen. Ich bin jetzt nicht nur kinderärztlich oder kinder- und jugendpsychiatrisch im Bereich der Versorgung, sondern es geht um Prävention. Und wichtig ist, das Ganze ist ein komplexes Wechselspiel zwischen genetischen Vorausprägungen, sage ich mal, die da sind, und Umwelt. Aber Sie sehen, Umwelt ist viel größer. Das ist wichtig. Wir können viel an der Umwelt drehen, in Anführungsstrichen. Und Sie haben immer eine biologisch, psychologisch, soziale Dynamik, sage ich mal, dabei. Was ist das jetzt genau? Also genetisches Risiko ist zum Beispiel bei ADHS relativ hoch, 70%. Bei anderen Erkrankungen wie Depressionen, die, sage ich mal, auch viele schwierige, zum Beispiel suizidale Ausprägungen annehmen können, nur 15%. Das heißt, da ist die Umwelt viel, viel wichtiger, zum Beispiel bei Depressionen. Das Problem ist, das ist nicht ganz veränderlich, diese genetische Frage. Deswegen gehe ich jetzt mal zur Umwelt. Und das soll jetzt Ihnen eine Übersicht geben, weil ich habe nur 10 Minuten. Aber prinzipiell, ja, ist es wichtig. Also es gibt Faktoren, die im Bereich der Familie liegen, wie zum Beispiel Eltern-Kind-Interaktion. Wenn die positiv ist, haben wir positive Auswirkungen auf psychische Gesundheit über das gesamte Leben. Wenn Misshandlung oder Vernachlässigung da ist, ist das andersrum. Bei Familienklima, ein positives Familienklima, eine Bezugsperson, die kontinuierlich da ist für das Kind in der Familie, das muss nicht die Mutter oder Vater sein, es können auch andere Personen sein, das ist positiv. Trennung kann negativ sein. Dann haben wir Faktoren Kita-Schule. Auch da, die Interaktionsqualität ist maximal wichtig für die psychische Gesundheit. Das heißt, wenn Beziehung gelingt, auch in Kita, auch in Schule, dann ist die wie eine soziale Unterstützung und positiv für das gesamte weitere Leben. Dann sind da so protektive Faktoren, auf die ich noch eingehe, wie zum Beispiel Bewegung, ist viel unterschätzt als protektiver Faktor für psychische Gesundheit. Und dann sehen Sie Dinge, die Sie schon angesprochen haben, die Identifikation. Erkennt man denn in der Schule, so gesagt, ob bei dem Kind eine Belastung da ist und was ist die Handlungssicherheit? Das sind auch Faktoren, die wichtig sind. Dann sehen Sie darunter dann noch Faktoren, die eher, sag ich mal, auf gesellschaftlicher und Gesetzesebene sind, wie die sozialen Medien, Bildschirmzeit und Gaming. Die sind alle mit höherer Nutzung negativ assoziiert mit psychischer Gesundheit und Erkrankungen. Und Sie sehen auch, dass der Diskurs, also wie die Sensibilisierung ist in der Gesellschaft gegenüber psychischen Erkrankungen, aber auch die Stigmatisierung spielt eine Rolle für die Entwicklung von psychischen Erkrankungen. Und wichtig ist, dass das Ganze sich über die Lebenszeit und über diese erste Kindheitszeit und Jugendzeit entwickelt über Gelegenheitsfenster. Es gibt bestimmte Fenster, wo Kinder vulnerabler sind in ihrer Entwicklung, wo das mehr reinhaut, in Anführungsstrichen, dieser Einfluss. Und das ist wie ein großes Netzwerk zwischen all diesen Faktoren, die sich gegenseitig wieder verstärken können. So. Wichtig ist, dass es frühe Prägungen gibt der mentalen Gesundheit, die super gut erforscht sind. Das sind die sogenannten Adverse Childhood Experiences, negative kindliche Erfahrungen. Und die sind in diesem komplexen Wolkenbild der ganzen Determinanten von psychischer Gesundheit diese hier. Also Vernachlässigung, Missbrauch, Traumatisierung durch unterschiedliche Dinge, Lebensereignisse, die sehr einschneidend sind, aber auch eben Armut und niedriger sozialer Status. Und was wir sehen ist, dass diese Einflüsse, wenn die früh im Leben da sind für die Kinder und wiederholt, das ist nicht nur ein Zeitraum. Wenn das einmal passiert, ist das nicht das Gleiche, wie wenn das kontinuierlich zu den vulnerablen Zeitpunkten und dann akkumulierend über die Kindheit so gesagt negative Erfahrungen da sind. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, wie die Familienstrukturen sich entwickelt haben, dann wissen wir, heute sind 20% der Familien sind Alleinerziehende. Das heißt, Alleinerziehende haben einfach, das wissen wir, ein erhöhtes Risiko, weil sie einfach weniger Ressourcen haben und auch ein höheres Armutsrisiko, diese Themen so gesagt bei sich auch mitzuhaben. Gleichzeitig haben wir 25% der Kinder, die psychisch erkrankte Elternteile haben in irgendeiner Weise. Das ist auch etwas, wo wir wissen, dass das mit negativen kindlichen Erfahrungen assoziiert sein kann. Denken Sie an Süchte vor allem, ja, in diesem Fall. Gut, diese frühen Prägungen nehmen die Kinder mit. Dann kommen wir zu sozialen Einflussfaktoren auf psychische Gesundheit. Und da möchte ich Ihnen Daten aus den USA zeigen, weil die so besonders differenziert sind. Kann man aber in Deutschland sicherlich auch zeigen. Wir haben in Deutschland halt vor allem diese Daten, die Sie vielleicht kennen, vom KICS, der soziale, sag ich mal, Unterschiede in Gesundheit und psychischen Auffälligkeiten zeigt. Aber in den US-amerikanischen Daten sieht man, dass wenn man all diese Faktoren, die soziale Ungleichheit irgendwie widerspiegeln, wie Alter, Arbeitslosigkeit, Nahrungsunsicherheit, also dass ich nicht wirklich sicher bin, ob ich ein warmes Essen bekomme zu Hause, dysfunktionale Haushalte, erlebte Diskriminierung und so weiter nebeneinander setze, dann sind die wichtigsten Faktoren, die hier die höchsten Odds-Ratios, so nennen wir das, haben, sind dysfunktionaler Haushalt und Nahrungsunsicherheit. Und was Sie da vielleicht mitnehmen können, ist, dass Sicherheit und Stabilität des Elternhauses von sozialen Faktoren abhängen kann. Aber Sie sehen, dass die Bildung hier in diesem Modell dann gar keine Rolle mehr spielt. Es geht dann sozusagen darum, ob Bildungsferne zu diesen Instabilitäten führt. Das muss nicht immer sein. Das ist nicht 1:1, aber es ist eben erhöhtes Risiko. Also instabile Situationen zu Hause. Wie ist es in Schulen? Was wissen wir dazu? Was zählt für die psychische Gesundheit? Da sind es eigentlich Faktoren, die Sie schon gehört haben, wie auch im Familienkontext. Das ist Sicherheit, die Verbundenheit mit der Schule, die Interaktion zwischen Lehrern und Kindern und eine Lernumgebung, die durch Zusammenhalt von Kindern in der Klasse geprägt ist. Das sind Faktoren, das ist hier die Publikation, die wichtig sind. Und da sind Beispiele aufgezählt, wie zum Beispiel das bedeutet, dass es Regeln gibt, dass man sagt, gerne zur Schule geht, dass der Lehrer Zeit nimmt oder die Lehrerin und dass es viel Gruppenarbeit gibt, wo Klassen zusammenarbeiten können und zusammenwachsen können. Was wir auch, also das Stichwort ist soziale Unterstützung auch hier in der Schule über Peers, aber eben auch über Lehrer. Was wir sehen ist, dass Interventionen, die versuchen, die Verhältnisse in Schulen zu verändern, ein bisschen schwierig sind. Also von der wissenschaftlichen Lage haben wir da nicht so viel, sag ich mal, Einfluss sehen können. Aber was wir wohl sehen ist, dass psychosoziale Interventionen, die versuchen, die mentale Gesundheit in so einem Whole of School, also so einem Ganzschulansatz zu verbessern, teils effektiv sind, aber nicht so sehr auf Angststörungen und Depressionen zum Beispiel, sondern eher auf Faktoren wie Mobbing. Ja, also bei Mobbing haben wir gute Interventionen für die echte Prävention von psychischen Erkrankungen. Wenn Sie sehen, soziale Faktoren, familiäre Faktoren, wie die stark da auch reinkommen, ist es nicht so einfach, das nachzuweisen. Dann möchte ich noch auf zwei wichtige Faktoren hinweisen, die meines Erachtens unterbekannt sind oder nicht so gut bekannt, wobei Sie sie in Ihren Empfehlungen und Call to Action schon drin haben, nämlich die Selbstregulation. Selbstregulationsfähigkeiten, was ist das eigentlich? Das sind Fähigkeiten, die eigenen Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen auf die Anforderungen einer Situation abzustimmen und damit persönliche Ziele zu erreichen. Diese Fähigkeit ist sozusagen eine ganz wichtige Fähigkeit, kann man eigentlich auch als Resilienz sehen, sozusagen, dass ich mit verschiedenen, sag ich mal, Umgebungen umgehen kann. Und wir sehen, und das ist jetzt eine komplexe Abbildung, Sie schauen aber am besten einfach nur auf die blaue, auf die blauen Kästchen. Die repräsentieren nämlich mentale Gesundheit. Die Selbstregulation mit 4 Jahren, hier dem ersten Kästchen links, ist assoziiert mit besserer Selbstregulation und auch sozialer Kompetenz, internalisierenden Problemen, weniger Opfer von Mobbing und weniger externalisierten Problemen mit 8 Jahren. Aber Sie sehen das Ganze auch über die ganze Lebensspanne bis zu 38 Jahren. Sehen wir, dass Kinder, die eine Selbstregulation haben, die gut ist, mit 4 oder mit 8 Jahren, davon profitieren und dass diese Erwachsenen nachher viel, viel weniger Depressionen und Angststörungen haben. Also die Selbstregulationsfähigkeit ist eine super protektive Faktor in der psychischen Gesundheit. Und ein anderer wichtiger Faktor, der auch nicht so bekannt ist, aber der wichtig ist, ist Bewegung. Bewegung wirkt protektiv auf psychische Gesundheit. Und das Problem ist, wenn Sie wissen, vielleicht WHO-Empfehlungen von Bewegung, wie viele Kinder erfüllen diese, mit dem Alter werden es immer weniger und in dem Jugendalter sind das ungefähr 20%, die diese Empfehlungen erfüllen und die anderen eben nicht. Aber wir sehen, wir haben durchweg positive Effekte von Bewegung. Je mehr wir bewegen, desto besser unsere psychische Outcomes und das über tausende von Studien, die hier angedeutet sind. Wichtig ist, dass strukturierte Bewegung kann Sport sein, Yoga und wir sehen, dass insbesondere für Depressionen und ADHS zum Beispiel Bewegung sehr gut auch schützen und präventiv wirkt. Bei der Angststörung ist es ein bisschen komplexer. Und wichtig ist, wenn Sie Bewegungsinterventionen versus, sage ich mal, psychosoziale Interventionen vergleichen, dann sehen wir, dass die Bewegungsinterventionen fast effektiver sind auf Depressionen. Was wissen wir zur Nutzung von sozialen Medien? Das ist ja ein großes Thema. Das ist meine letzte Folie oder die letzte Folie zu Determinanten. Wir sehen in ganz vielen Metastudien, jetzt hier zum Beispiel alle Studien von 2020 bis 2024, dass die hohe Nutzung von sozialen Medien korreliert mit schlechterer psychischer Gesundheit und zwar durchweg all diese Studien. Was sind die Wirkmechanismen? Wir wissen, dass es insbesondere der negative soziale Vergleich ist, der dazu beiträgt, Cyberbullying, Probleme, Schlafunterbrechungen. Schlaf ist einfach super wichtig für die psychische Gesundheit. Und dann auch Normalisierung von negativen Gedanken. Das ist Selbstmord und Drogenkonsum zum Beispiel über die sozialen Medien. Aber eben auch, das wird verstärkt über die Algorithmen, die Echoräume für negative Inhalte schaffen. Das weiß man relativ gut. Was man sieht, ist, dass je älter die Jugendlichen werden, desto weniger negativ ist dieser Effekt. Und es gibt sogar in den Entwicklungsländern für ältere Kinder eher positive Effekte von sozialen Medien. Und das bedeutet so ein bisschen, dass man das altersadaptiert anschauen muss, dieses Thema. Ja, wo können wir jetzt präventive ansetzen? Eine letzte Folie, um das nochmal abzuschließen. Also wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir nicht medikalisieren das ganze Problem, sondern die Umgebung und die sozialen Themen mitnehmen und insgesamt versuchen, das Thema Resilienz zu fördern. Und das ist so gesagt sowas, was ich die positive Psychologie nenne oder was auch unter diesem Begriff zusammenhängt. Und das bedeutet so gesagt, dass wir, wenn wir diese Übersicht wieder nochmal uns anschauen, dass wir wirklich Wichtiges tun können, wenn wir Familien gut unterstützen. Das könnten die frühen Hilfen sein. Es geht darum, Elternkompetenzen zu verbessern und die soziale Unterstützung, die Familien haben. Das könnten auch soziale Besserstellungen sein, aber auch einfach wirklich Unterstützung, Ressource, die Familien bekamen, das zu verbessern. Das Zweite ist, dass wir früh protektive Faktoren fördern können in Kita und in Schule. Und in Kita gibt es weniger Forschung, hatte ich jetzt auch nicht Zeit, das alles darzustellen, aber Bewegung und Selbstregulationskompetenzen sind wichtige protektive Faktoren und die können wir noch viel besser stärken, als wir es bisher machen. In der Schule bin ich bei Ihnen, dass ein Problem ist die Handlungssicherheit von Schulpersonal, aber auch vielleicht das Vorhandensein, wobei wir sehen, dass ein Problem ist, und das betrifft nicht nur Schulsozialarbeiter oder Schulpsychologen, dass die Landschaft an Unterstützung, die da ist, verteilt über Gesundheits-, Sozial- und Bildungssystem, dass die da ist, aber nicht bekannt ist in dem Maße. Wir haben zum Beispiel in einem Stadtteil von 20.000 Leuten haben wir 50 Institutionen gefunden über diese drei Bereiche Bildung, Gesundheit, Soziales mit 269 Angeboten, die psychosoziale Prävention für Kinder und Jugendliche anbieten, aber nie die kennen sich untereinander nicht und es wird nicht gut gesteuert. Das heißt, es geht auch darum, integrierter zu versorgen, Schule zu verbinden mit anderen, sag ich mal, Institutionen, die bereits Prävention und Beratung liefern, aber vielleicht nicht bekannt sind. Und der letzte Punkt ist die gesetzliche Regulierung von sozialen Medien. Ich denke, es bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Wichtig ist, dass es altersadaptierte Regelungen braucht, dass die Qualität sozusagen dessen, was in sozialen Medien möglich ist, an die Altersstufe angepasst werden muss. Und dazu verweise ich an die Leopoldina-Stellungnahme, die da eigentlich eine gute Hinweise gibt. Ja, das war das, was ich Ihnen als Input heute mitgebracht habe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank auch Ihnen. Ich bin wieder beeindruckt. Ich hatte schon mal das Vergnügen, dass wir uns mal länger unterhalten haben und da sind wir auch nicht fertig geworden. Also wenn Sie die Chance haben, gehen Sie ruhig noch mal intensiver in den Austausch. Wir haben das auch tatsächlich auch schon mal weitergesponnen. Dazu werden wir ja gleich noch kommen, was Sie konkret tun. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir die präventiven Aspekte heute auch benannt haben. Gut, jetzt sind wir aber an dem Punkt, dass wir alle drei Protagonisten gehört haben und wie immer treten wir jetzt in eine Fragerunde ein. Und ich würde fragen, wer möchte anfangen? Bitte schön, Frau Slavik.
Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich anfange in der Fragerunde. Ich habe sehr viel heute mitgeschrieben. Vielen, vielen Dank, Vorsitzender Hose, dass wir das Thema heute setzen. Wir beschäftigen uns auch schon in wenigen Wochen noch mal in einem Fachgespräch im Familienausschuss, auch mit dem Thema. Ich wollte Ihnen auch einmal spiegeln. Ich hatte vor einigen Wochen mal bei meinen Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion bei uns im Ausschuss abgefragt, was sind denn die Themen, die uns so bewegen. Und das war sozusagen auch fachübergreifend das Nummer-eins-Thema, wo alle gesagt haben, da müssen wir unbedingt mehr tun und uns auch mehr mit auseinandersetzen. Mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Sie hatten vorhin kurz angesprochen, die Fraktion der AfD, kurze Seitenbemerkung, die sind fast nie hier in diesem Gremium, obwohl die ja eigentlich in jedem Ausschuss auch einen Sitz haben. Finde ich übrigens auch ganz interessant. Sie hatten angesprochen das Thema Schulsozialarbeit. Da ist mir in den Sinn gekommen, dass wir leider ja bei den Haushaltsbesprechungen im Deutschen Bundestag das Resultat hatten, dass das Programm der Mental Health Coaches, was eingeführt wurde, leider nicht fortgeführt wurde. Wie bewerten Sie das? Welche Möglichkeiten sehen Sie beim Bund, weiter zu unterstützen, dass es mehr Schulsozialarbeit gibt? Was würden Sie sich da wünschen? Grundsätzlich, welche Maßnahmen kann der Bund Ihres Erachtens noch ergreifen, um auch die Länder zu unterstützen, eben Schulen besser aufzustellen, weil es ja eigentlich keine Kernkompetenz des Bundes ist. Aber der Bund hat natürlich Möglichkeiten zu helfen über Förderprogramme, aber vielleicht auch über andere Mittel, für die Sie Vorschläge haben. Ich fand noch mal sehr interessant auch Ihren Hinweis auf das Thema frühe Hilfen, den Zusammenhang auch mit Armut, wie stark das auch die psychische Gesundheit eben von Kindern und Jugendlichen dann beeinflusst. Das fände ich auch noch mal interessanter zu wissen, welche Ansätze Sie da sehen würden, wie Kinderarmut besser angegangen werden sollte. Und dann hätte ich noch eine weitere Frage, und zwar zum Thema Selbstregulation. Mein Team hatte mir noch aufgeschrieben, dass ich mal fragen soll, wie Sie zu der Forderung oder Idee stehen würden, ein Schulfach mentale Gesundheit einzuführen, wo Schülerinnen und Schülern eben auch Praktiken der besseren Selbstregulation unterrichtet werden, wo es Raum gibt, über mentale Gesundheit zu reden oder was es vielleicht auch für andere Möglichkeiten gäbe, in der Schule mehr Gesprächsmöglichkeiten zu schaffen, um über mentale Gesundheit zu reden. Vielen Dank.
Wer möchte antworten? Die Fragen waren ja so in die Runde und hier läuft das so, Sie können immer antworten, wenn Sie das möchten. Also wer möchte beginnen mit einer Antwort? Waren ja sehr viele Fragen. Nicht alle auf einmal. Wollen Sie, Herr Haag, bitteschön.
Ich mache mal kurz. Wir finden das total richtig, auf die Schule zu schauen und auf die Orte, in denen Kinder und Jugendliche sind müssen, aber genauso auf die Orte zu schauen, wo Kinder und Jugendliche sein wollen und in ihrer Freizeit sind, weil sie oft da noch einen niedrigeren Zugang zu Vertrauenspersonen, zur Peer Group haben und auch noch mal Themen anders anbringen und besprechen können als innerschulisch. Das heißt nicht, dass nicht die Schule reformiert werden sollte dahin, dass sie ein solcher Ort wird. Genau. Und deshalb vielleicht auch noch mal bezogen, was kann der Bund tun? Wir wünschen uns sehr, dass wie im Koalitionsvertrag steht, der Kinder- und Jugendplan des Bundes gestärkt und dynamisiert wird. Also wir in die Prävention investieren, Bewegung, Gemeinschaft, Selbstwirksamkeitserfahrungen, genau in Jugendorganisationen die Erfahrung zu machen, auch gegen Widerstände gemeinsam etwas tun zu können und dadurch Resilienzerfahrungen zu machen. ist uns ganz wichtig. Wir halten es für ganz zentral, in Orte zu investieren, in denen sich junge Menschen aufhalten, zum Beispiel in Jugendbildungsstätten. Und wir würden unbedingt noch mal so Richtung Gesundheitsausschuss auch noch mal die Finanzierung der psychotherapeutischen Weiterbildung empfehlen, anzuschauen. Wir würden empfehlen, ein Suizidpräventionsgesetz zu verabschieden und überall dort, wo Druck entsteht, zum Beispiel, weil die Zeit des BAföGs, das man für die Ausbildung oder das Studium braucht, begrenzt ist und Stressfaktoren erhöht werden, gerade im jungen Erwachsenenalter, diese Zeiten zu verlängern, sodass die Stressfaktoren, die im Bildungssystem da sind, abnehmen und abgebaut werden können.
Danke.
Vielleicht kann ich, genau, kann ich noch ergänzen. Also ich fange an mit dem Schulfach. Also Sie haben das ja in Bezug auf die Selbstregulation eigentlich gefragt. Und das Problem dabei ist ein bisschen, dass Selbstregulation etwas ist, was nicht in einem Schulfach einmal pro Woche gelingt zu fördern, sondern Selbstregulation ist etwas, was andauernd in Anführungsstrichen eigentlich ein Grundsatz sein muss, so gesagt. Wenn Sie das in der Kita anschauen, da haben wir uns viel mit beschäftigt jetzt aktuell, so gesagt, dann ist das etwas, was eine Grundhaltung ist, wie Erzieherinnen die Kinder begleiten, dass sie zum Beispiel sehr viel mit Sprache auch versuchen, Verhalten so gesagt zu kommentieren, zu ermutigen, dass sie Strukturen schaffen, wo Kinder sich verlassen können drauf. Also es ist etwas, was, sage ich mal, dass sie Möglichkeiten schaffen, dass Kinder empathisch sind, in andere Kinder sich hineinversetzen lernen, so gesagt, und aber auch vielleicht in die Erzieherin und dass die das auch machen. Also es ist etwas, was sie nicht in einer Stunde oder zwei Stunden pro Woche eigentlich so hinschaffen, dass dass Kompetenz entsteht bei den Kindern. Es ist eigentlich etwas, was ein Grundsatz sein muss. Und deswegen schreibt die Leopoldina auch, es muss eine Leitschiene sein, so gesagt, des Bildungswesens. Denn es ist etwas, was sehr wichtig ist für egal welche psychische Gesundheitsoutcomes später, aber auch für körperliche Gesundheit. Also alles, wie ich mich regulieren lerne, mein Verhalten, auch in einer Umwelt, die sich andauernd verändert, so gesagt, die Verlockungen hat und so weiter, das kann ich stärken, aber das ist nicht eine Wissensvermittlung, sondern es ist eine Kompetenzentstehung, die, glaube ich, über ein Schulfach hinausgeht. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Schulfach mentale Gesundheit. Also was mir gut gefällt, ist, wie Sie das vorher jetzt gesagt haben, Sie haben gesagt, Bewegung, Gemeinschaft und Selbstwirksamkeit. Also was ich gerne vermeiden würde aus meiner Sicht, ist, dass so gesagt, man sich die ganze Zeit um das Thema psychische Gesundheit dreht und eigentlich eher hinkommt zu dem, was uns stärkt, in Anführungsstrichen. Und wir, das nennt man in der Wissenschaft, da steht auch im Lancet so gesagt, ganze zwei Seiten eigentlich dazu, dieses positive Psychologie, man nennt das Hero's Journey, dass man eigentlich sagt, die Jugendzeit ist eine Hero's Journey, so wie Harry Potter, so gesagt, hat sie, in Anführungsstrichen wird hier als Beispiel zum Beispiel genannt, hat sie mit Herausforderungen zu tun, die man gemeinsam meistert, gegen Dinge, wo man sich auseinandersetzen muss, auch mal Probleme hat, so gesagt, nicht weiterkommt, aber dadurch entsteht eigentlich Resilienz. Das ist so ein bisschen das, was wichtig ist. Das heißt, so gesagt, ich würde statt mentale Gesundheit das Fach zu nennen, würde ich eher sagen, es ist soziale Unterstützung, Gemeinschaft, Selbstwirksamkeit, so gesagt, dass wir was gemeinsam gestalten können und auch mitreden und was verändern können. Das ist das, was Jugendliche stärken würde. Und das wäre so gesagt, eigentlich, das wäre sehr gut für die psychische Gesundheit, nur anders interpretiert, ja, von der anderen Seite. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, das will ich nochmal sagen, dass, was wir sehen, die Forschung zeigt es, aber es gibt nicht so viel Forschung davon in Deutschland, ist eben, dass die Handlungssicherheit von Schule zu gering ist in Bezug auf, wenn eine psychische Belastung da ist und dass die Systeme sich nicht gegenseitig kennen und nicht gesteuert wird innerhalb dieses eigentlich vorhandenen Unterstützungssystems. Ja, das ist das Zweite, das ist unabhängig davon, sage ich mal, das sind zwei unterschiedliche Vorgehensweisen.
Also ich würde da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, gerade auf die Mental Health Coaches und die Schulsozialarbeit. Also die Mental Health Coaches haben wir in der Schülervertretung tatsächlich relativ wenig wahrgenommen. Also wenn es die mal gab, dann gab es die auf jeden Fall nicht flächendeckend und dann waren die auch nicht hilfreich. Dass die jetzt gestrichen sind, war quasi die erste Nachricht über diese Mental Health Coaches seit Jahren. Und ja, traurig. Was gerade Schulsozialarbeit angeht, kann man wahrscheinlich vom Bund aus hauptsächlich mit finanzieller Unterstützung helfen. In vielen Bundesländern wird die Schulsozialarbeit über EU-Fonds finanziert, die deswegen immer befristete Arbeitsverträge vorsehen, sodass eine Schulsozialarbeit quasi immer einen Arbeitsvertrag von so maximal 2 Jahren hat und deswegen sehr, sehr wenig Menschen gerade in diese Richtung erstmal gehen, da das überhaupt keine berufliche Sicherheit bietet. Genauso sind viele Stellen auch aufgeteilt, sodass man als Schulsozialarbeit häufig an 3 Schulen gleichzeitig irgendwie angestellt bzw. engagiert wird, sodass man wahrscheinlich an einer Schule maximal 1 bis 2 Tage in der Woche verbringt, also auch überhaupt keine Bindung zu den SchülerInnen aufbauen kann, da kein Vertrauen gewinnt und da auch keine langfristige Betreuung herstellt. Also da fängt man jedes Mal wieder bei Null an, wenn man diese Schule betritt, sage ich mal so. Gerade das Sondervermögen, was ja zuletzt an die Länder ging, ist ja eher ein Investitionsvermögen gewesen. Ich weiß, dass wir auch bei uns in Sachsen-Anhalt darüber gesprochen haben, dass wir einfach ganz viel Geld so umschichten müssen, dass jetzt wir irgendwie aus dem Haushalt dann wieder was frei wird, gerade bei Schulbau, damit wir dann doch wieder in Schulsozialarbeiterstellen finanzieren können. Aber das ist ja auch ein begrenztes Budget. Und wenn Schulsozialarbeit mal irgendwie über 30 Jahre mal gut laufen soll, dann kann man nicht einfach mal für ein Haushaltsjahr was umschichten. Also so funktioniert es halt nicht. Und deswegen ist es eigentlich dauerhaft unterfinanziert und eigentlich auch immer dauerhaft, also die Ressource ist einfach nicht da. Und gerade Schulsozialarbeit würde ja diese Schnittstelle zwischen ganz vielen Präventionsangeboten bieten. Also ich weiß nicht, ob Sie mal eine Schulsozialarbeit so wirklich hatten. Also eine pädagogische Mitarbeiterin zählt da beispielsweise nicht, die bei Problemfällen präventiv arbeitet. Es gibt da ganz viele Angebote, die Schulsozialarbeit wahrnimmt, bevor irgendwas passiert. Da werden so Schulungen durchgeführt und irgendwelche Workshops gemacht und so Projektwochen, die hauptsächlich von Schulsozialarbeit organisiert werden. Dann in Problemsituationen wird daran gearbeitet. Da werden dann auch so streitschlichtende Maßnahmen eingeleitet. Cybermobbing wird da behandelt. Diese Leute sind eigentlich wirklich multifunktional für alles in Schule. Die vernetzen zu Psychologie, die vernetzen zu den Elternhäusern, führen da gemeinsame Gespräche, sodass alle am selben Strang ziehen. Also sie schlagen immer eine Brücke zu allem anderen. Wenn man das, ich sag mal so, wenn man so einen Schulsozialarbeiterschlüssel hätte, dass eventuell auf so vielleicht 100 SchülerInnen mindestens 2 Schulsozialarbeiter kommen würden, dann wäre man wahnsinnig gut abgedeckt. Das andere ist das Mental Health Schulfach. Wir haben uns da auch drüber Gedanken gemacht, weil das ja immer eine schöne Forderung ist, die man als Schüler haben könnte, fanden aber, dass es eher sinnvoller ist, tatsächlich mentale Gesundheit und persönliche Resilienz oder Selbstregulation in alle anderen Fächer als Querschnittskompetenz zu integrieren. Das gestaltet sich in erster Linie effizienter, dadurch, dass man keine extra Schulfächer einbauen muss und in zweiter Linie ist es auch näher am Lebensalltag dran, anstatt sich vorne hinzustellen und zu sagen, wenn ihr nicht so viel TikTok abends schaut, dann seid ihr resilienter. Also das ist ja irgendwie, wie will man das didaktisch so gut aufarbeiten, dass man damit einen ganzen Lehrplan füllen könnte? Und sicherlich könnte man das, aber verstehen Sie, wie ich das meine? Das macht neben Biologie und Mathe, nimmt das einen Raum ein, der bei den Schülern auch häufig zu spät erst Wirksamkeit zeigt. Also wenn ich dem Abiturjahrgang erkläre, welche Entwicklungsstörung sozialer Vergleich in Social Media mit sich zieht, dann bin ich eigentlich schon viel zu spät. Also genau, wir hätten da lieber so eine Querschnittskompetenz, beziehungsweise eigentlich müsste man da schon in die Grundschulen reingehen und da anfangen, mit pädagogischer Mitarbeit oder mit Schulsozialarbeit zu arbeiten. Vielleicht müsste man ja auch generell einfach mal außerhalb des Lehrplans, wenn man schon Ganztagsschulen hat, im Ganztag daran arbeiten. Wenn die Kinder, also ich stimme Ihnen da vollkommen zu, dass Kinder und Jugendliche auch woanders ihre Freizeit verbringen, aber nun mal nicht zwischen 8 und 16 Uhr. Und deswegen muss man, wenn man da schon solche Ganztagsangebote hat, vielleicht gesellschaftliches Engagement als Schulfach sehen oder Lebensraumerkundung oder Stadtplanung. Dass man solche Fächer sich annimmt, um lebensnah zu arbeiten und darüber dann soziale Kompetenzen und Kompetenzen der Selbstregulation und der Resilienz stärkt, anstatt das irgendwie akademisch und psychologisch den Leuten irgendwie nahezulegen, das ist schlecht und das ist gut und was ihr macht, ist eure Sache und so. Ja. Genau, Dankeschön.
Ich habe vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Thema, was kann der Bund machen? Also mir ist wichtig, dass das Thema Bewegung nicht getrennt wird von psychischer Gesundheit. Sie haben gesehen, so gesagt, dass es wirklich einer der Faktoren ist. Und das gilt ja auch für andere Gesundheitsprobleme, wenn wir nicht psychische Gesundheit anschauen, wo wir auch Themen haben bei Adipositas oder was auch immer. Also Bewegung ist etwas, wenn wir das über ein Schulfach, wie auch immer geartet, nochmal zusätzlich stärken können, aber nicht möglicherweise, das ist jetzt die Frage, als Sport mit Leistungsbewertung in dem Sinne, dass es leistungsorientierte Bewegung ist, sondern dass es etwas ist, was sinnvoll ist, im Sinne von Lebensraumerkundung, gemeinschaftliche Projekte, was auch immer, also in diese Richtung. Das ist stärkend, soziale Unterstützung generierend durch Peers.
Vielen Dank, Frau Bertolt. Viel schöner hätte ich nicht erklären können, warum wir die Mental Health Coaches abgeschafft haben. Sie haben es sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist ja nicht, um zu sagen, dass wir das Problem nicht haben. Wir müssen nur über Wirksamkeit auch da reden. Und viel schöner hätte ich es auch nicht erklären können. Grüße gehen raus an meine alten Schulsozialarbeiter. Das ist genauso, wie Sie gesagt haben. Ohne die vier wäre ich als Schulleiter verloren gewesen und vor allen Dingen die Schülerinnen und Schüler, weil Sie haben das wunderschön beschrieben, welchen Vernetzungscharakter die eben haben. Ja, das ist, kann ich alles nur unterstreichen. Er würde aber nach links gucken, ob es weitere Fragen gibt. Dann Frau Gulke, bitteschön.
Vielen Dank erstmal für die ganzen eindrücklichen Beschreibungen. Die wirken auf jeden Fall nach. Und ich muss sagen, als ich mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, gelesen habe und dann jetzt auch von Ihren Beschreibungen, hatte ich schon das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber dass sozusagen dieses Gefühl der Perspektivlosigkeit und die depressive Verstimmung, die damit auch einhergehen, dass es eben weit mehr ist als nur ein Gefühl und weit mehr als nur ein individuelles Problem, sondern dass es ja in einer gewissen Weise sogar auch einen ganz rationalen Kern hat. Ne? Also wenn ich mir sozusagen diese ganzen Sachen, diese ganzen Statistiken dazu anschaue, auch dass eben dieses Gefühl, dass die Depressionen, die psychischen Beeinträchtigungen zum Beispiel bei Kindern, die von Armut betroffen sind, so unfassbar viel höher nochmal sind als bei Kindern aus relativ wohlhabenderen Familien, dann finde ich, also sind ja diese Zusammenhänge so deutlich und dann ist es, dann finde ich, ist da schon ein sehr starker politischer Handlungsauftrag, ehrlich gesagt, auch einfach an uns formuliert, ja, wo ich schon denke, dass also man eigentlich sagen muss, dass die Bekämpfung von Armut und von Ungleichheit wahrscheinlich schon auch zu den Schlüsselmomenten gehören, ja, um, sage ich mal, diese Frage auch in den Griff zu bekommen. Und das ist dann an der Stelle natürlich fast schon ein bisschen schwer, hier nur in der KIKO zu adressieren, ja, weil das ist natürlich das große, das globale Thema eigentlich. Ich finde aber, also für mich ist eben eine Frage, wie kann man auch nochmal an die betroffenen Kinder und jungen Menschen rückspiegeln, dass es eben nicht nur eine individuelle Befindlichkeit ist, sondern sozusagen eben auch einfach eine ich weiß nicht, natürlich, aber sozusagen eine Reaktion, eine in irgendeiner Form wahrscheinlich auch notwendige Reaktion auf das, was sich eben auch vollzieht. Und ja, das nehme ich auf der einen Seite so mit. Wie können wir das auch noch mal stärker in die Politik tragen? Und das Zweite, was mich bewegt hat, waren auch schon die Schilderungen von Frau Berthold nochmal bezogen auf die Schule. Ja? Also wie soll Schule eigentlich sein? Und ich habe das, was Sie beschrieben haben, schon auch ein bisschen verstanden als ein gewisses Plädoyer, dass eben Schule mehr ist als ein hierarchisch organisierter und dann noch dazu völlig unterfinanzierter Lernort, sondern dass Schule eigentlich, und da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen an dem, was Herr Haag gesagt hat, Schule muss eigentlich ein Lebensort sein, ne, wo dann eben auch natürlich Jugendinfrastruktur, Jugendarbeit an irgendeiner Stelle zum Tragen kommt, wo Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung zum Tragen kommt und was dann ein präventiver Raum sozusagen auch sein kann. Und da habe ich mich schon gefragt, wie stellen Sie sich, also auch von der Bundesschülerinnenkonferenz, wie stellen Sie sich, oder auch natürlich Herr Haag, wie stellen Sie sich dann Schule vor, ja, also wie soll die eigentlich organisiert sein, demokratisiert sein, pädagogisch organisiert sein, ne, damit das dann so ein positiver Lebensort tatsächlich auch wird, wo Kinder und junge Menschen eine ganz andere Erfahrung machen, als eben vielleicht nur Frustration, Beschämung und das Gefühl auch zu scheitern. Das ist ja, finde ich, auch ganz schlimm, dass Schule oft so ein Raum ist. Letzte Frage, weil wir jetzt schon bei Schulfächern waren. Das ist jetzt ein bisschen was anderes als Mental Health, aber das Schulfach Empathie, was ja in Dänemark immer so groß Schule macht und wo gesagt wird, dieses Schulfach würde sozusagen viel dazu beitragen, dass tatsächlich Mobbing reduziert wird, dass Kinder sich wohler fühlen, dass die Schulfamilie, die Schulstruktur ganz anders gelebt wird. Können Sie was dazu sagen? Haben Sie da Erfahrungen mit oder wie würden Sie das bewerten, auch mit Blick auf jetzt die Mental Health-Frage?
Wer möchte anfangen?
Ich kann zum Fach, zur letzten Frage vielleicht anfangen, dann können Sie noch mal überlegen, wie Schule aussehen soll. Also ich denke, das Wichtige ist, also Empathie, Empathie ist auch immer Teil von Selbstregulation. Wenn ich mich so in andere hineinversetze, verstehe ich, welche Grenzen da sind, was vielleicht andere wollen, was denen wichtig ist und wie ich mein Verhalten, meine Gedanken regulieren kann, in Anführungsstrichen. Wichtig ist, glaube ich, dass wenn wir eine Kompetenz vermitteln wollen, Empathie stärken oder Selbstregulation stärken, dass ein Fach alleine, sage ich mal, vielleicht nicht ausreicht, sondern wir eher überlegen müssen, wie können wir das als Whole School, so gesagt, Leitsatz hinbekommen. Ne? Und das ist eigentlich das, was ich zum Thema Selbstregulation und Empathie eigentlich besser fände. Das wäre, sagt besser, dass es ein grundsätzliches Vorgehen wird, wie Unterricht anders gestaltet wird, wie ich so gesagt Selbstregulationsfähigkeit stärken kann. Theater spielt eine Rolle, Musik spielt eine Rolle dabei, Sport kann oder sportliche Aktivitäten können eine Rolle spielen dabei. Also das Fach alleine, das kognitives Wissen vermittelt, wird das nicht machen, in Anführungsstrichen. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber ein Fach, wo Erfahrungen gemacht werden, die empathieförderlich sind, können, also ne, wenn das nicht nur Empathie ist, sondern zum Beispiel dann gleichzeitig in Bewegung ist, Lebensraumerkundung, fand ich ein gutes Wort so gesagt, da kann Empathie sehr gut auch mitgefördert werden. Aber es ist was glaube ich, wenn es zu psychologisch ist und zu sehr auf Wissensvermittlung wahrscheinlich nicht den Effekt haben wird, den wir wollen. Wir wollen ja Kompetenz haben, mit unterschiedlichen Kontexten in Zukunft auch umgehen zu können. Deswegen, ja, also das ist, so sagt die, das ist vielleicht, ja, meine Haltung dazu.
Also ich fand die Frage, wie ich mir das Whole School Project vorstelle, ein bisschen schwierig. Ich könnte Ihnen jetzt mal so erzählen, wie mein perfekter Schulalltag aussehen würde. Also wenn ich quasi morgens in die Schule komme, dann fände ich es super toll, wenn ich in erster Linie in einen Klassenraum kommen würde, in dem so maximal 10 bis 15 Leute sitzen, die von einer Lehrkraft und einer pädagogischen Mitarbeiterin oder einer Schulsozialarbeit betreut werden, sodass man sowohl Wissensvermittlung als auch zwischenmenschliche Autorität irgendwo mit in einem Raum hat. Ich würde mir wünschen, dass die Klasse inklusiv wäre, also sowohl von allen Ethnien als auch von jeglicher körperlicher und geistiger Behinderung, dass man Einzelbetreuungen hätte, die das auffangen würden, sodass die ganze gesamte Klasse mit einem relativ guten Abbild von Gesellschaft konfrontiert ist. Und dann würden wir mit selbst eingebrachten Pausen und Zeitplänen den ganzen Tag Unterricht machen, der auf Augenhöhe stattfindet, wie in so einem Stuhlkreis. Und wir würden in jedem Thema irgendwo den Realitätsbezug finden. Also beispielsweise, wenn wir über Suchtverhalten in Biologie sprechen, dann würden wir gleichzeitig über gesellschaftliche Auswirkungen reden. Oder wenn wir über Bundestag in Politik und Sozialkunde und Rechtskunde und weiß ich nicht, wie das alles heißt, reden würden, dann würden wir uns mit Social Media auseinandersetzen, wie Parteien dort gezeigt werden, was da vielleicht politische Propaganda auch teilweise ist, dass man sowas miteinander verknüpft. Und dann würden wir irgendwann gemeinsame Pausengestaltung haben, würden da irgendwie auch den Rest der Schule treffen, könnten dann quasi auch mal Freigestaltungen in unseren Peer Groups haben, hätten dafür auch relativ lange Zeit, unglaublich viele Ganztagsangebote, sodass man da irgendwie Interessen entwickelt. Und dann kommt man irgendwann zu seiner Familie wieder nach Hause und hat keine Hausaufgaben und keine Vorträge zu organisieren. Muss vielleicht nochmal, weil ich kein gutes Konzept für Schule ohne Noten habe, um ehrlich zu sein, müsste man vielleicht nochmal lernen. Aber man müsste auf jeden Fall keine Hausaufgaben und keine Heimarbeit mehr leisten. Und ich glaube, wenn ich so eine Schule hätte, dann würde ich auch freiwillig nochmal eine Klasse wiederholen. Ja.
Vielleicht daran anknüpfend, wir stehen ja kurz davor, einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung zu haben. Und das ist an der Stelle, ich sage das mal sehr offen, Chance und Risiko. Also wenn Jugendverbände Orte sind, wo Demokratie erfahrbar, erlernbar, gesellschaftliche Mitgestaltung ermöglichbar ist, dann ist die Frage, was passiert denn zukünftig, wenn sehr viele junge Menschen bis mindestens 16 Uhr in der Schule sind? Und was passiert denn mit diesen Räumen, wenn auch zunehmend junge Menschen in den Ferien in der Schule sind? Kommen da die Expertinnen von draußen, die für Bewegung, die für Partizipation, die für Teilhabe, die für mentale Gesundheit, Bewegung, Gemeinschaft, ExpertInnen sind, in die Schule und können die gleichberechtigt mitwirken zu denen, die in der Schule arbeiten? Haben diese Menschen, oft sind das nämlich auch ehrenamtliche junge Menschen, also die Peer Group, haben die Möglichkeit, vielleicht auch die jungen Menschen, die in der Schule sind, mitzunehmen in die Pfadfinder, in die Jurte oder zur Jugendfeuerwehr oder zur Naturschutzgruppe? Oder muss das alles in dem doch hierarchischen und von außen betrachtet wenig demokratischen System Schule passieren? Genau, und die Chance ist eben, dass genau das gut miteinander funktioniert, die außerschulische Jugendarbeit, die formale Bildung, die informelle und die non-formale Bildung, und dass es hier eine Partnerschaft gibt, wo mit Sicherheit viele Potenziale, die wir hier als notwendig ansehen, und da könnten wir so weitermachen, und wir werden nicht für alles ein Schulfach einführen können, Medienbildung zum Beispiel, haben diese ExpertInnen die Möglichkeit, in die Schule zu kommen und haben die Möglichkeit, junge Menschen auch noch aus der Schule heraus freiwillig ihren Interessen und Anliegen nachzugehen, weil wir brauchen diese jungen Menschen auch. Und ich glaube, das ist etwas, was ankommt, um unsere Gesellschaft heute und morgen mitzugestalten. Nur als Beispiel, wir wissen aus Studien, aber aus unserer Verbandslandschaft erst recht, wer früh anfängt, sich ehrenamtlich freiwillig zu engagieren, bleibt das oft bis ins hohe Alter. So, wenn es diese Räume nicht mehr gibt, würde ich befürchten, dass dann eben auch noch mal ehrenamtliche Strukturen wegbrechen. Aber noch steht diese Möglichkeit, das auch im Ganztag zu gestalten auf Augenhöhe an. Und wir arbeiten da sehr daran, mit allen Schulen, die das möchten, und mit allen Verbänden, die das möchten, da ins Gespräch zu kommen, gemeinsam den Tag von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu gestalten.
Ja, erstmal auch von mir herzlichen Dank für die Ausführung. Ich habe auch noch ein paar Fragen querbeet durch verschiedene Aspekte. Einmal hatten Sie, Frau de Bock, gesagt, dass es bestimmte Situationen gibt, wo dann die Kinder und Jugendlichen besonders anfällig sind, also wo die Risikofaktoren besonders reinhauen, so haben Sie es, glaube ich, so ähnlich ausgedrückt. Ich würde jetzt mal vermuten, das sind so Wechsel, Veränderungen in Lebensphasen, irgendwie so Übergänge, Kita, Schule, Grundschule, weiterführende Schule. Erstmal die Frage, liege ich da richtig? Und wenn ja, wie können wir da vor allem auch von politischer Seite dafür sorgen, genau an den Punkten dann besser aufgestellt zu sein, um da den präventiven Charakter dann auch zu haben? Dann haben wir, finde ich, gerade ein sehr schönes Bild von einer perfekten Schule gehört. Das finde ich auch sehr interessant. Vielen Dank auf jeden Fall für den Eindruck. Ich würde auch da gerne noch ein früher ansetzen, also Kita wieder. Was könnte denn die perfekte Kita sein? Zumal wir ja auch jetzt wieder an Gesetze rangehen, wo es um Kita-Qualität geht. Und das wäre dann ja etwas, was man dabei durchaus berücksichtigen kann. Im schulischen Kontext ist das in unserem föderalen System einfach manchmal ein bisschen schwerer vom Bund da rein zu regieren. Aber an der Stelle hätten wir ja auch eine Chance tatsächlich. Dann würde mich tatsächlich auch die Perspektive auf den Umgang mit Social Media und Social Media Verbot von insbesondere von Lilly Berthold interessieren, aber auch gerne von Wendelin Haag. Das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Und ich hätte noch ein weiteres aktuelles Thema, was politische Debatten aktuell ja auch häufig dominiert. Und das sind so Aussagen wie, es sollen alle mehr arbeiten und Teilzeit-Lifestyle, Lifestyle-Teilzeit, inwieweit das auch Sachen sind, die Druck auf Menschen, auf junge Menschen ausüben und vielleicht nicht unbedingt der psychischen Gesundheit von jungen Menschen zuträglich sein könnten. Das würde mich alles auch noch mal interessieren. Danke.
Dann würde ich vorschlagen, Frau de Bock, Sie fangen mit der ersten Frage an und dann die anderen beiden.
Okay, zu den Übergängen. Also es gibt einfach Entwicklungsfenster, die besonders sensibel sind, biologisch, sage ich jetzt mal. Das sind auch sehr frühe Fenster. Man spricht über die ersten 1000 Tage, auch präpartal übrigens. So gesagt, also alles, was wir tun können, um Schwangere gut zu stellen, ist sehr wichtig. Aber eben auch, sage ich mal, Familien, und da hat der Bund ja schon relativ viel gemacht, auch mit Elternzeit und so weiter. Das ist eine gute Unterstützung, weil wir sehen, so gesagt, dass zum Beispiel Stillraten, die Vater-Kind-Bindung und so weiter da verbessert werden kann. Aber eben diese frühe Zeit ist sehr, sehr wichtig. Die muss man schützen. Und das andere ist, so wie Sie selbst schon gesagt haben, wo Entwicklungsherausforderungen und Anforderungen plötzlich schlagartig ansteigen. Das sind Wechsel von, wenn ich von der Familie in die Kita komme am Anfang, aber dann auch, wenn ich Schule beginne und auch der Übergang in ein selbstständiges Ausbildungs- oder Studiumsleben. Das sind wichtige Dinge. Was kann man jetzt machen? Also diese frühen Einflüsse, da geht es darum, Familien, die weniger Ressourcen haben, bestmöglich zu unterstützen, dass sie so gesagt Ressourcen bekommen, entweder professionell oder, und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht noch zu wenig im Auge ist, auch ehrenamtlich, auch vielleicht durch Peer, also durch Vernetzung von Familien, die sich gegenseitig helfen können. Also dieses Potenzial an, sag ich mal, Resilienz, die nicht nur Profis bringen, sondern eben auch Resilienz, die entsteht durch gegenseitige Unterstützung von Familien, auch in Krisensituationen, in Pandemien und so weiter. Das ist, glaube ich, zu wenig ausgenutzt. Das, was diese Übergänge angeht beispielsweise, das ist jetzt ein Beispiel, es gibt ja eine Schuleingangsuntersuchung. Diese Schuleingangsuntersuchung wird manchmal sogar schon mit 4, manchmal mit 5 gemacht. Die Ergebnisse, es gibt keine klare Haltung, wie diese Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung, die vielleicht hilfreich sein können für Schule, wirklich systematisch an Schule weitergegeben werden und auch dann genutzt werden, um Klassen anders zu führen, Klassenmanagement anzupassen. Also es geht, so gesagt, darum, die Strukturen auch da besser miteinander zu vernetzen, als das bisher der Fall ist. Das kann man machen in dem Sinne, um beispielsweise diese Übergänge, die da sind, besser zu gestalten. Auch die Frage, ob jemand zum Beispiel, wenn er in Ausbildung geht oder von Kindheit in junges Erwachsenenalter rübergeht, dann rutscht er aus der zum Beispiel der kinderärztlichen Versorgung völlig raus und es gibt kein Transitionsmanagement, der kommt in erwachsenenmedizinische Versorgung. Es gibt keine gute Übergangslösungen für solche Übergänge. Und dann sind eben, so gesagt, die negativen Folgen, wenn das nicht gut gemeistert wird, größer. Das ist vielleicht zu den Übergängen und zu den Entwicklungsfenstern. Dann haben Sie gesagt, Kita-Qualität. Ja, also da ist natürlich wird viel diskutiert. Aus einer gesundheitlichen Sicht sind, glaube ich, drei Dinge wichtig und für die psychische Gesundheit, sage ich jetzt mal. Wie ich gesagt habe, Bewegung und Selbstregulationsfähigkeit zu fördern, so gesagt, ist das wahrscheinlich die wichtigsten präventiven Faktoren, die Kita leisten kann. Dann gibt es natürlich Dinge wie zum Beispiel die Ernährung. Wenn Sie über gesundes Schulessen sprechen, dann müsste das sicherlich auch der Fall sein. Was aber wichtig ist, glaube ich, für den gesamten Kita-Bereich aus einer, sag ich mal, medizinischen und entwicklungspädiatrischen Sicht ist, dass wir Entwicklung besser monitoren auch. Wir messen ja bisher nicht Entwicklung in irgendeiner validen Weise, sondern jede Kita macht das ein bisschen anders und macht dann Fotobücher. Der eine, der andere macht irgendwas, was nicht validiert ist. Der nächste macht irgendwas. Und wir haben gar keinen Standard. Wir wissen gar nicht, wo die Kitas die größte Unterstützung zum Beispiel brauchen. Es gibt Länder wie in Kanada, die beispielsweise, und das ist ein Instrument, das mittlerweile auch in Australien und Niederlanden und so weiter eingeführt wird, was einfach Entwicklung monitort und sagt, für jede Kita auch ein Profil hat, wo zum Beispiel eher Sprache gefördert werden muss, wo eher vielleicht Themen im Bereich der Selbstregulation sind und wo wir einfach ein gutes Assessment haben und auch die Ressourcen dementsprechend zuweisen. Es gibt ein paar Städte, die machen jetzt schon, dass sie sagen, in sozial benachteiligte Stadtteile geben wir mehr ErzieherInnen, aber das ist längst nicht alle, sage ich mal. Und ob das die richtige Lösung ist, immer, das ist die Frage, sondern differenzierter wäre zu sagen, welche Kita braucht eigentlich was und dass wir das wirklich valide anschauen und gleichzeitig den Erzieherinnen eine Möglichkeit geben, ein Entwicklungsprofil zu erhalten und da auch mit den Eltern im Austausch zu sein. Je besser man im Austausch ist, so gesagt von Kita mit Eltern, desto besser gelingt auch die Unterstützung der Kinder. Das wären so ein paar Themen. Also ich glaube, da können wir noch länger darüber sprechen, aber so wäre schon mal eine wichtige Sache. So.
Ich würde dann mal weitermachen. Vielleicht erstmal noch zu diesem Konzept von dieser vom Homeschool Project. Also um Ihnen das mal so klar zu sagen, ich glaube, dieses Homeschool Project wird es bestimmt in den nächsten 20 bis 30 Jahren einfach nicht geben. Und wenn Sie jetzt Ideen haben, das Schulfach mentale Gesundheit und das Schulfach Empathie und Medienbildung einzuführen, dann machen Sie das lieber, als einfach jetzt gar nichts zu machen und sich zu sagen, es bringt nichts. Also wenn Sie jetzt schon eine Idee haben, die das verbessern könnte, dann tun Sie das gerne. Ich finde, das ist absolut besser als gar nichts. Und das Whole School Project, das wird sowieso noch ganz lange Zukunftsmusik sein. Deswegen nur, um das mal einzuordnen. Das finden wir auf jeden Fall schon mal den richtigeren Ansatz, als sich jetzt einzureden, dass es nichts bringt. Zum Social Media Verbot unter 16. So ist es ja meistens diskutiert. Also das Alter ist ja eigentlich immer 16. Frankreich diskutiert, glaube ich, gerade über 15. Haben wir auch schon nachgedacht, haben wir uns auch schon geäußert. Wir sind der Meinung, dass das Verbot wahrscheinlich tendenziell erstmal nichts bringen wird. Irgendwo gibt es immer Möglichkeiten, so eine technische Barrikade zu umgehen. Also es hat sich jetzt in Australien nicht bewährt und wir sind da skeptisch, dass sich das in Deutschland bewähren würde. Wir sind der Meinung, dass die Plattformen da in der Verantwortung sind, ihre aggressiven Algorithmen zu regulieren, dass man da mit EU-Maßnahmen auch dran arbeiten könnte. Wir sind der Meinung, dass Medienbildung eher gestärkt werden muss als das Verbot. Ich denke nicht, dass wenn Jugendliche bis 16 keinen Kontakt zu sozialen Medien hatten und dann mit 16 da irgendwie reingeworfen werden, dass sie dann auf einmal keine Probleme damit haben werden und dass sie aufgrund körperlicher Reife da reinsteigen und sich sagen, ach ja, ist ja doch nicht so schlimm, als wenn man das mit 15,5 getan hätte. Also ich glaube, Sie verstehen ein bisschen die Analogie. Genau, und das war, glaube ich, das waren die zwei Fragen. Ja, das ist unsere Perspektive darauf. Vielleicht kann man ja mit Bildung besser ansetzen als mit Verboten.
Darf ich da noch mal ganz konkret nachfragen, weil Sie jetzt gesagt haben, weil es kann leicht umgangen werden. Ja. Was wäre denn rein theoretisch, wenn es eine Möglichkeit gäbe, wirklich eine effektive Altersverifikation einzuführen? Halten wir uns jetzt auch mal nicht an 16 auf, sondern in einem Datum, in einem Alter, über das wir uns halt unterhalten müssen. Wären Sie dann dafür oder lehnen Sie das grundsätzlich ab? Also wenn das Thema Effektivität gegeben wäre?
Grundsätzlich, sagen wir mal so, ist dieser Faktor, dass durch Verbote Ignoranz stattfindet, ja immer da. Also wenn ich etwas verbiete, dann habe ich nicht mehr diese gesellschaftliche Pflicht, das aufzuarbeiten. Jugendschutz ist ein Thema, das müsste man eigentlich in sozialen Medien umsetzen, ob sich da nun Jugendliche bewegen oder nicht. Und wenn ich aber die Jugendlichen einfach konsequent aus der Perspektive entferne, dann entferne ich auch jegliche Maßnahmen dahingehend. Und das ist ein Problem und das korreliert immer miteinander. Also ein Verbot hebt unserer Meinung nach eigentlich immer nur eine Nichthandlung hervor. Das nimmt einem immer nur, die Verantwortung weg in letzter Instanz.
So noch was sagen?
Klar, aber Herr Haag erstmal und dann können Sie gerne auch noch was dazu sagen.
Ja, ich glaube, da sind wir sehr nah beieinander. Also unsere jungen Menschen in den Jugendverbänden beschließen sehr gleiche Positionen dazu. Denn junge Menschen haben erstmal ein Recht, und zwar das auf Teilhabe und auch das auf digitale Teilhabe. und sie müssen sich souverän und selbstbestimmt und sicher in digitalen Räumen bewegen können. Und da darf ihr Schutz nicht mit einem pauschalen Ausschluss verwechselt werden, insbesondere weil Orte, wo junge Menschen wirklich an demokratischen Diskurs, Austausch, Vernetzung mitwirken können und gesellschaftliche Debatten mitgestalten können, jetzt nicht zuhauf zur Verfügung stehen. Denken wir dran, wo das Wahlalter liegt, denken wir dran, wie viele junge Menschen es aufgrund der demografischen Entwicklung gibt. So, also Orte zu stärken, wo sich junge Menschen bewegen und ihre Meinung kundtun, wäre richtig. Es ist aber auch richtig, Orte entsprechend in die Pflicht zu nehmen. Und das läuft unseres Erachtens unter dem Schlagwort Safety by Design, nämlich die Plattformen müssen stärker in die Verantwortung genommen werden. Wirksame Jugendschutzfilter müssen da sein. Einfach zugängliche und transparente Rente, Melde- und Beschwerdestellen. Wir fragen uns, wo es Beratungsangebote gibt, Rechtsberatung, aber auch psychosoziale Unterstützung für Menschen und für junge Menschen, die Gewalt erfahren in digitalen Räumen und wer das eigentlich finanzieren müsste, unseres Erachtens die Plattformbetreiber, die das nämlich verhindern müssen, dass dort Gewalt passiert und Hasskriminalität stattfindet. Und wir wissen, das ist wahrscheinlich der schwierige, der längere, aber auch der mutigere Weg. Und da legt man sich mit mächtigen kommerziellen Interessen an. Das muss aber an der Stelle getan werden. Nur nicht mit dem Fokus auf Einschränkungen der Rechte von jungen Menschen, sondern mit Fokus auf die Pflichten derjenigen, die das entsprechend anbieten. Noch ein Satz zur Medienbildung. Das ist so wünschenswert, dass junge Menschen die Möglichkeit haben, die zu erfahren, aber ältere Menschen auch. Ich erlebe nicht unbedingt jeden Jugendlichen oder jeden jungen Erwachsenen als der, der Medienbildung braucht, sondern durchaus auch Menschen, die den gleichen Beruf haben wie ich, nämlich Pädagoge oder Pädagogin sind, die da so ein bisschen Weiterbildungsbedarf hätten. Genau, und vielleicht noch zum Schluss. Ich würde jetzt keine einzelne Debatte rausnehmen, Stichwort Lifestyle, Teilzeit, aber wir haben unseres Erachtens schon ein Problem damit, mit welchen Worten und mit welchem Framing und welcher Härte über Menschen gesprochen wird in unserer Gesellschaft und wie über junge Menschen gesprochen werden und wie über junge Menschen, die von Armut betroffen sind, gesprochen wird und wie über junge Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen wird und mit jungen Menschen, die nicht privilegiert aufwachsen oder die eine psychische oder eine körperliche Behinderung haben. Da haben wir in den letzten Jahren viel auch an medialer und ja durchaus auch politisch AkteurInnen erlebt, die eine Debatte entfachen, die mit Sicherheit nicht der mentalen Gesundheit junger Menschen und einem guten demokratischen Miteinander dient.
Ich wollte zum Thema Social Media vielleicht noch beitragen. Also ich sehe es genauso wie Sie. Es ist, glaube ich, ein reines Verbot ist nicht die Lösung, weil es auch eine Kontinuität in Richtung Erwachsene gibt, so gesagt, das Ganze. Das heißt, die Verpflichtung, also die Altersverifizierung sicherzustellen und die Verpflichtung der Konzerne für zum Beispiel ab 13 bis 16 andere Regeln umzusetzen, ist wirklich wichtig, weil wir auch ja sehen, es gibt ja die Meta-Leaks-Story, dass die wirklich intentionell Forschung zurückhalten, die zeigt, wie schlecht es ist für Kinder und Jugendliche und was für Dinge da passieren in dem Meta-Universum. Das ist einfach nicht akzeptabel. Das heißt, so gesagt, Kinderschutz in Anführungsstrichen umfasst, dass man Zugang hat, aber dass man geschützt wird. Und das muss durchgesetzt werden, wie auch Alkohol und andere Dinge. Das ist ganz klar eine staatliche Aufgabe, das zu regulieren aus unserer Sicht. Und da will ich einfach noch mal hinweisen auf die Leopoldiner Stellungnahme, die, glaube ich, einen guten Vorschlag macht, der abgewogen ist, auch die Evidenz so gesagt einbringt, die wir haben.
Nun nehme ich mal das auf, was Frau Berthold gesagt hat. Das ist alles richtig, würde ich auch so sehen. Problem ist nur, das können wir nationalstaatlich alles nicht machen. Und jetzt ist die Frage, machen wir dann wenigstens das andere, nämlich die Altersgrenze, die kann man nämlich nationalstaatlich machen. Das ist einfach auch ein rechtliches Problem. Will ich nochmal hinweisen, natürlich sind wir uns einig, dass ein altersgemäßer Social-Media-Zugang sicherlich wünschenswert ist. Aber das ist etwas, was wir hier eben nicht in der Hand haben. Und jetzt ist die Frage, ob wir halt warten, bis es sowas irgendwann mal gibt und bis die ganzen Klageverfahren. Oder machen wir es so, Sie haben es ja beschrieben, wie Frankreich das jetzt macht, und nutzen unsere nationalstaatliche Kompetenz. Und die liegt nun mal nur in Feststellung einer Altersgrenze. Das ist eine sehr schwierige Debatte, die, ich glaube, in jeder Partei gerade sehr intensiv geführt wird, weil, zumindest das kann ich mal für meine Person feststellen, so wie es jetzt ist, kann es auf jeden Fall nicht bleiben. Und deswegen, und wir können jetzt auch nicht noch 2 Jahre warten, bis wir irgendeine Lösung haben für das Thema. Und deswegen müssen wir halt auch überlegen zwischen dem, was wünschenswert ist und zwischen dem, was jetzt im Moment eben auch möglich, durchsetzbar ist. So ist manchmal eben auch Politik. Ich würde gerne noch mal Frau de Bock fragen, weil Sie das gesagt haben, was Sie in den Kindergärten ganz konkret vorhaben. Sie haben ja vorhin auch schon angedeutet, dass Sie da sich gerade sehr intensiv mit beschäftigen, weil das ja auch etwas ist, was der Bund vielleicht auch unterstützen könnte. Hier haben wir ja im Gegensatz zum Schulbereich durchaus auch Kompetenzen. Also was ist konkret das, was Sie jetzt als Forschungseinrichtung mit Partnern zusammen in Kindergarten planen? Was können Sie da schon zu sagen? Und was könnte der Bund tun, um das zu unterstützen?
Ja, also wir haben als Charité eine Kooperation mit der Stiftung Kinder forschen. Die Stiftung Kinder forschen ist eine große Bundesstiftung, die auch durch das Familienministerium unterstützt wird und die durch ein Multiplikatoren-Netzwerk, was sie aufgebaut hat, also ich glaube ungefähr 50.000 Kitas in ganz Deutschland erreicht. Das Problem bei den Kitas ist ja oftmals, dass sie sagt, durch die Trägerstrukturen und die fehlende, sage ich mal, zentralistische Struktur, die vielleicht bei den Schulen einfacher ist, weil sie auf Landesebene angesiedelt ist, hat die Möglichkeit, relativ weit in die Kita-Welt hineinzuwirken. Bisher war der Fokus dieser Stiftung, so gesagt, auf entdeckendem und forschenden Lernen. Und wir haben durch die Kooperation mit der Charité den Fokus jetzt auf psychische Gesundheit in den Kitas. Und ich habe Ihnen ja über das Thema Selbstregulation erzählt, was die Literatur ganz klar sagt, dass das so gesagt für mentale Gesundheit, aber auch für körperliche Gesundheit und auch für Bildungsoutcomes einfach super prädiktiv ist. Wenn wir es schaffen, früh im Leben diese Fähigkeiten und Kompetenzen zu stärken, dann haben wir nachher durch viele Studien bewiesen, so gesagt, Gewinne für all diese Themen, psychische, körperliche Gesundheit und Bildungsoutcomes. Und aus diesem Grund haben wir uns mit der Stiftung zusammengetan und haben jetzt bereits von anderen Stiftungen auch Gelder eingeworben und können ein Programm auf den Weg bringen, dass wir so gesagt in Kitas systematisch Selbstregulationsfähigkeiten fördern können. Das ist über einen Ansatz, der eben Erzieherkompetenzen stärkt über die Strukturen der Stiftung. Und wir haben die Literatur gesichtet, welche Ansätze da am besten sind, so gesagt, welche Programme auch international schon ausprobiert worden sind und wozu es dann Evidenz gibt, dass das gelingt, die Selbstregulationsfähigkeit gut zu stärken. Und das setzen wir jetzt mit einer Anfangsfinanzierung derzeit bauen wir das aus, entwickeln den Ansatz und werden in den nächsten 2 Jahren bereit sein, das dann skalieren zu können, so gesagt, über die Strukturen in die Kitas bundesweit. Und was kann der Bund tun? Also ich glaube, wichtig ist, dass die frühe Zeit, Sie haben gesehen, wann die Kurven anfangen der psychischen Erkrankung, diese frühe Zeit maximal gut zu unterstützen und die Basiskompetenzen der Bewegung und der Selbstregulation gut zu fördern in Kitas, das wäre, glaube ich, ein großes Anliegen für den Bund als Basis, so gesagt, für eine resiliente Kindergeneration, die aufwächst. Und wenn das im staatlichen Interesse ist, dann wäre hier die Möglichkeit, dass sie diese Aktivitäten zum Beispiel weiter unterstützen. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, wie die Wege sind. Aber wir wären bereit, das, was wir aufgebaut haben, so gesagt, dann auch größer machen zu können. Dazu ist diese Kooperation eben in der Lage, weil sie Forschungsinstitute, wissenschaftliche Kompetenz zusammenbringt mit dieser Stiftungsskalierungskompetenz, die sie auch in anderen Bereichen der Kita-Kompetenzbildung schon bewiesen hat.
Vielen Dank. Ich finde das sehr spannend und sage das auch gerne hier öffentlich, dass ich auch schon mal mit der Ministerin darüber gesprochen habe. Und es gibt ja auch Austausch mit dem Ministerium, weil Sie haben richtig gesagt, das ist eine Bundesstiftung. Und ich glaube, dass wir hier wirklich frühzeitig was erreichen können. Was natürlich Ihre Generation, Frau Berthold, jetzt, Sie werden davon nicht mehr profitieren. Deswegen möchte ich Ihnen auch noch mal die Frage stellen. Wir haben, oder ich habe von Frau de Bock auch gelernt, dass man Selbstregulation durchaus auch noch bis in Alter von 28, wenn ich mich richtig erinnere, erwerben kann. Also das ist, die gute Nachricht ist nicht zu spät. Also was würde denn Ihrer Generation jetzt ganz konkret helfen? Also ich meine jetzt diejenigen, ich gehe jetzt davon aus, sind gerade kurz vorm Schulabschluss oder haben den gerade gemacht oder so in der, also die, die jetzt gerade aus der Schule raus sind, die vielleicht diese Corona-Jahre mitgemacht haben, die jetzt studieren, Ausbildung machen, ersten Job haben. Was würden Sie sich für diese Menschen wünschen?
Konkrete Maßnahmen, um Selbstregulation und soziale Kompetenzen zu stärken, sind ja eigentlich immer die Konfrontation damit. Gerade für junge Menschen, die jetzt lange in Corona waren, sind es Freizeitangebote und irgendwo auch ehrenamtliche Tätigkeiten, die man braucht, um ja, andere Menschen zu treffen, sage ich mal so. Aber das hängt natürlich mit ganz vielen anderen Faktoren zusammen. Also beispielsweise, wenn man auf dem Dorf wohnt und da gibt es schlechte Infrastruktur, dann sind die Jugendlichen weniger befähigt, sich mit anderen Jugendlichen auszutauschen. Oder wenn man in einer Familie mit einer armutsbetroffenen Familie wohnt, in der man dazu gezwungen wird oder gedrängt ist, relativ früh arbeiten zu gehen, dann ist man auch eher abgeschottet davon, sich regelmäßig mit seinen Peergroups auszutauschen. Ich glaube, dieses Ganztagsthema für Schulen ist unfassbar wichtig, sodass Freizeitangebote schon im Schulraum vorhanden sind. Dann genauso die Jugendclubs und Vereine für Sport und also Stichwort Bewegung. Aber auch sowas wie eine funktionierende Schülervertretung, also da, das ist ja auch einfach ein sozialer Raum irgendwo, brauchen da eben vor allem finanzielle Unterstützung. Aber ebenso muss man eben auch immer wieder darauf achten, wo Jugendliche eigentlich sind und wo diese sich aufhalten, um sie anzubinden. Jugendliche haben wenig Möglichkeiten. Also man denkt immer, Jugendliche sind so einfach nur nicht volljährige Erwachsene, aber das ist ja einfach nicht der Fall. Es gibt Also rechtlich sind Kinder und Jugendliche wahnsinnig stark eingeschränkt. Man muss versuchen, diese rechtliche Einschränkung irgendwie zu umgehen, um ihnen dieselbe Freiheit zu bieten wie Erwachsenen. Jugendliche können sich nicht einfach ihren Wohnort aussuchen und können sich nicht ihre Schule aussuchen, häufig nicht ihre Schullaufbahn, ihren ersten Einstieg in die Arbeitswelt. Das kann man sich nicht selbst aussuchen. Jugendliche müssen beflügelt werden, irgendwie ihr Leben freier zu leben, um soziale Räume zu finden, um in der Schule Interessen auszubilden, um Ganztag wahrzunehmen. Das sind Dinge, da muss man sagen, die sind eigentlich viel zu groß, um jetzt Ihnen jetzt eine Taktik zu sagen, wie man es machen soll. Ich kann Ihnen jetzt nicht irgendwie das eine Schulfach nennen und auch nicht die eine Stelle, die gerade noch im Raum Schule irgendwie neu besetzt werden muss, sondern das ist eigentlich das ganz große Thema, welche Freiheiten Jugendliche eigentlich haben. Sich selbst einzubringen. Ja.
Also Selbstwirksamkeitserfahrung schaffen, das würde ich mal so zusammenfassen. Vielen Dank. Herr Haag, Sie wollten jetzt auch was sagen, bitte.
Genau. Teilen wir auch alles, sagen die jungen Menschen, die bei uns angekommen sind, auch. Und gerade weil Sie nochmal den ländlichen Raum angesprochen haben und wir auch viele Mitgliedsorganisationen haben, die oft vielleicht auch das einzige Angebot im ländlichen Raum anbieten können. An der Stelle ausnahmsweise nicht nur ein Blick auf die Prävention, zu der wir ja beitragen können, sondern einmal nochmal zur Versorgung. Wenn der lange Weg zurückgelegt wurde dorthin, dass man als Mensch, als junger Mensch auf der Suche nach einem Therapieplatz ist. So, dann braucht es enorm lang, im Durchschnitt 28 Wochen, bis man an einen adäquaten Therapieplatz kommt. Und im ländlichen Raum sind da oft 20, 30 oder mehr Kilometer zurückzulegen, bis zu einem adäquaten Therapieplatz. Und der Hintergrund für beides ist, dass es insbesondere keine separate Bedarfsplanung gibt für die psychotherapeutische Versorgung für junge Menschen, die sich an deren realen Bedarfen orientiert. Und das wäre unser Vorschlag, deshalb, dass es eben eine solche separate Bedarfsplanung gibt und dass die sich nicht orientiert an einem Mindestanteil der Versorgung der Erwachsenen oder der PsychotherapeutInnen insgesamt, sondern speziell für die besonderen Bedarfe von jungen Menschen und wie gesagt, insbesondere mit dem Blick auf den ländlichen Raum, um dort vorhandene Versorgungslücken in der psychotherapeutischen Versorgung entsprechend Rechnung zu tragen.
Da ich jetzt keine weiteren Fragen sehe, würde ich Ihnen die Chance geben, für ein Abschlussstatement Fragen an uns, Appelle, Wünsche, was Sie noch loswerden wollen, denn wir werden uns ja weiter mit dem Thema beschäftigen. Es ist ja schon gesagt worden, ich glaube, das Thema rückt immer mehr, Gott sei Dank, in den Vordergrund. Ich könnte sagen, vielleicht ein bisschen zu spät, aber jetzt ist es auf jeden Fall da. Wir werden uns weiter damit beschäftigen, hier in der Kinderkommission, im Ausschuss, ich denke auch im Deutschen Bundestag sehr zeitnah. Und deswegen will ich Ihnen jetzt hier nochmal die Chance geben, uns noch Dinge mitzugeben, zu denen Sie bisher keine Chance hatten. Und würde vorschlagen, da wir vorhin mit Frau Bock geendet haben, fangen wir mit Ihnen jetzt an und enden dann mit Frau Berthold. Genau, bitteschön.
Ja, ich vielleicht noch eine Sache zu Ihrer, Sie hatten die Hoffnungslosigkeit angesprochen, das Thema Armut von Familien reduzieren und Gleichheit. Ich glaube, mir wäre es wichtig, so gesagt, noch mal klar zu bekommen, die soziale Umverteilung ist eine Möglichkeit, aber es geht so ganz um konkrete Dinge, die wichtig sind, zum Beispiel Kita beitragsfrei zu stellen und so gesagt auch im letzten Jahr auf jeden Fall so gesagt für Familien, die vielleicht aus anderen Kulturen kommen, andere Sprachen sprechen und so weiter. Also das wäre eine Maßnahme, die wäre, sage ich mal, und die muss nicht für alle gleich sein, ne? Also man muss nicht für alle die Beiträge erlassen. Und auch das Thema Kindergeld ist ein großes Thema, ich verstehe das, aber auch das ist so gesagt eine Pauschale. Das ist die Frage, ob man das so haben möchte oder ob man einfach sagt, man macht Kita-Beitragsfreiheit für alle. Das würde bedeuten, dass einfach die Kitas viel mehr noch genutzt werden von den Kindern, die zu Hause nicht die gleichen Ressourcen vielleicht haben und vor allem auch Sprache lernen müssen und Kultur lernen müssen und so weiter. Und die Kindergeldfrage ist eine schwierige Frage, aber sie führt eben nicht zu einem sozialen Ausgleich und eigentlich wäre das notwendig. Ja.
Also das ist tatsächlich, das hat mich jetzt kurz getriggert, weil ich das tatsächlich nicht verstehe. Sie haben da vollkommen recht. Wir haben in Thüringen jetzt das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr, was dazu führt, dass ich keine Kindergartengebühren drei Jahre lang bezahle. Ich sage jetzt nicht, welche Partei das durchgesetzt hat, weil wir wollen das hier nicht politisieren, aber das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns mal stellen müssen, warum wir nicht lieber in die Qualität investieren und die natürlich beitragsfrei stellen. Ja, aber gut, Entschuldigung, aber das musste jetzt mal raus. Herr Haag, bitte.
Genau. Ich wollte insbesondere an Sie, an den Vorsitzenden, Herrn Hose, an Herrn Reichert sagen, Sie haben im Koalitionsvertrag eine Strategie für die mentale Gesundheit junger Menschen stehen. Und ich weiß aus ganz vielen Verbänden, die sich bei uns zusammenschließen, dass Sie wahnsinnig viel Interesse und Know-how haben, diese Strategie mitzuentwickeln. So, und vielleicht war das ein schöner Anfang hier heute, aber das einfach als Angebot von über 50 Jugendverbänden, diese Strategie mitzuentwickeln und gerne gemeinsam mit der tollen Expertise von den Kolleginnen neben mir daran, kollegial zu beraten und die nicht erst am Ende vorgesetzt zu bekommen, wenn sie dann fertig ist im Ministerium oder in den Ministerien. Das ist das eine. Und das andere ist so ein bisschen eine gute Nachricht. Viele Strukturen, die wir brauchen, gibt es schon. Und sie müssen nicht neu erfunden werden, sondern konsequent gestärkt werden und abgesichert und gegebenenfalls ausgebaut werden. Und für uns als Jugendverbände ist die bundeszentrale Infrastrukturförderung dafür der Kinder- und Jugendplan. Und auch da würde es einfach viel helfen, wenn Sie das umsetzen, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich unsere Förderung um 10% zu erhöhen und dann inflationsbereinigt anzupassen, sodass wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren können und nicht um Geld einzuwerben für das ehrenamtliche Engagement junger Menschen. Und dann können wir all diese Themen weiter mit der Entschlossenheit angehen, mit der wir es jetzt schon tun.
Ich würde mich dann mal ein bisschen kürzer fassen. Ich habe eigentlich nur ein Statement so insgesamt. Ich glaube, das, was ich und wir Ihnen heute erzählt haben, das ist Ihnen nicht neu und das wussten Sie wahrscheinlich auch schon vor diesem Fachgespräch. Bis vielleicht auf einige statistische Zahlen sind die Fakten bekannt und sind aber auch die Lösungen schon lange bekannt. Wie gesagt, es gibt große Netzwerke, die sich bereits mit der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen. Es gibt wahnsinnig viele Strukturen, es gibt Fachpersonal, es gibt Konzepte, es gibt Strategien dafür. Und wenn ich eine Empfehlung abgeben könnte, dann wäre das die, einfach klein anzufangen und diese großen Reformen und Revolutionen einfach so lange rauszuschieben, bis man wirklich an dem Punkt ist, da was Sinnvolles zu tun. Sowohl Schulfächer einführen als auch Mental Health Coaches wieder da haben oder kann ich jetzt nicht weiter Beispiele aufzählen, bringt am Ende mehr als zu warten, bis die große Revolution von perfekte Schule irgendwann von selber eintritt. Also vielleicht die kleinen Schritte jetzt trotzdem zu gehen, dass vielleicht auch das Instagram für junge Menschen zu verbieten mit der Vision, das irgendwann wieder ausbauen zu können in Medienbildung und digitaler Teilhabe, sind vielleicht am Ende doch die besseren Ideen, als jetzt zu warten, dass die ganz großen Visionen von alleine eintreffen. Und das ist vielleicht ein Appell, der diese Fachgespräche am Ende auch weniger umfassend und allgemeintauglich machen würde, sondern irgendwie so, dass man hier gemeinsam Strategien entwickeln könnte. Dankeschön.
Vielen Dank für diese Schlussstatements. Und ich, genau das ist das, was wir hier tun. Aber Frau Berthold, die Kinderkommission, so wie wir sie, glaube ich, alle verstehen, ist ja jetzt nicht ein Beschlussorgan, sondern wir sind vor allen Dingen dafür da, das will ich nochmal erklären, weil ich bin gar nicht anderer Meinung als Sie, Bewusstsein zu schaffen. Und ich glaube schon, dass es vielleicht uns hier bewusst ist, das würde ich tatsächlich auch unterstellen, weil hier Leute sitzen, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen. Aber im politischen Raum gibt es halt sehr viele Themen und da geht es auch manchmal um, wer kriegt gerade die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass wir, das möchte ich zumindest aus meiner Sicht sagen, heute eine gute Mischung hatten aus jemandem, der für die Generation sehr authentisch sprechen kann, jemanden, der die ganzen Jugendverbände, die Perspektive hat und den wissenschaftlichen Blick. Weil Sie haben ja vollkommen recht, das müssen wir jetzt in konkrete Politik übersetzen und das wird jetzt auch die Aufgabe sein. Aber es beginnt schon auch nochmal mit dem großen Bild. Ja, und das große Bild ist, Kinder und Jugendlichen in unserem Land geht es nicht gut, aber man muss differenziert drauf gucken, das haben wir heute gehört. Wir haben wirksame Strategien, die wir jetzt offensichtlich aber noch stärker unterstützen müssen. Früher anfangen, ich will das nicht alles wiederholen. Aber wir müssen uns natürlich auch mit denen beschäftigen, die jetzt schon, also für die dieses frühe Anfangen zu spät ist. Und da bin ich auch ganz bei Ihnen, da müssen wir jetzt ganz konkret überlegen, was ist realistisch, was ist kurzfristig machbar. Und um das aber tun zu können, brauchen wir alle Verbündete in unseren Parteien und brauchen wir jemanden. Und ich glaube, dazu haben wir heute einen Beitrag geleistet, aber vor allen Dingen haben Sie einen Beitrag dazu geleistet. Und deswegen bin ich Ihnen im Namen der Kinderkommission allen drei ausdrücklich dankbar. Und am Ende dieser drei Sitzungen werden wir uns natürlich überlegen, auch nachdem sich der Familienausschuss beschäftigt hat, wie machen wir jetzt weiter? Und ich kann Ihnen versichern, dass in allen Parteien schon schlaue Köpfe dran sitzen, um das jetzt genau zu überlegen. Und wir natürlich in der besonderen Herausforderung stehen, konkret mit der Regierung zusammen zu überlegen, was ist denn jetzt realistisch. Ja. Und deswegen vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Versprechen, was Herr Haag und Frau Berthold, was Sie auch eingefordert haben. Natürlich bleiben wir im Gespräch, denn das ist ja heute keine Veranstaltung, die wir jetzt mal abgehakt haben, sondern jetzt geht es eigentlich in die Arbeit. Wir haben heute den Aufschlag geliefert, um darauf jetzt aufzubauen. Vielen herzlichen Dank und damit beende ich die öffentliche Sitzung und darf auch den Zuschauern für das Interesse danken.